Nicht einmal 10 Spieltage sind in der neuen Saison gelaufen. Die zweite Länderspielpause hat schon Einzug gehalten. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich Leidenszeit für alle Kickbase-Manager und Managerinnen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber vor allem für heute volle Dröhnung 8. Spieltag. Keine Stats, die wir aufarbeiten, kein Recap, volles Met, alle 9 Partien der nächsten Woche, die wir hier auseinanderpflücken. Zu jedem Spiel haben wir auch Spielerduelle vorbereitet. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Titti. Powered by Tipico. Das Original.
So, viel Spaß mit dem Podcast. Ist zum einen ein ganz guter Einsteiger, glaube ich, für diese Woche. Auf der anderen Seite habe ich mir aber noch was anderes überlegt. Und zwar habe ich heute mal so ein bisschen Gedankenspielchen betrieben. Hab daran gedacht, wie krank dieses Comeback von Thierry Henry für Arsenal damals war. Hab darüber nachgedacht, dass wir auch Storys mit beispielsweise einem Vincenzo Grifo in der Bundesliga haben, der wieder die Schuhe für Freiburg schnürt und da eine absolute Glanzkarriere hinlegt. Wir haben Geschichten wie ein Griezmann zu Atletico im Moment und. Es gibt kranke Geschichten, kranke Comebacks, die nur der Fußball schreibt. Und heute schreiben wir eine Geschichte mehr. Hallo Titti.
Wow, ich glaube, ich wurde noch nie so im Podcast angekündigt. Ich bin auch ganz nervös, bin ganz zittrig. Es fühlt sich an, als wäre es die erste Episode, die ich aufnehme. Aber ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Vielen Dank dafür. Schön.
So soll es sein, gerne. Die Gelegenheit gab es ja bis jetzt auch noch nicht, ne? Dich so hier willkommen zu heißen im Podcast. Deswegen, dann habe ich die Gelegenheit mal beim Schopfe gegriffen. Und freue mich heute mal wieder mit dir aufzunehmen. Vielleicht ganz kurz einmal zu den Hintergründen, dass Janni im Urlaub ist. Schöne Grüße in die Sonne an der Stelle. Ist, glaube ich, den meisten bekannt, wurde auch hier angekündigt. Jetzt hat's Tusche leider am Wochenende auch noch umgehauen. Gute Besserung an der Stelle auch, Richtung Tusche. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, blieb uns keine Wahl, aber haben wir uns natürlich gedacht, ey, warum denn nicht mal Titi einfach wieder hier reinholen, mal ein bisschen über Fußball schnacken, nicht nur hinter der Kamera und hinter Mikro, sondern Titi auch einfach mal hier wieder auf den Chefsessel holen, ne?
Ja, der klassische Notnagel, ne? Man muss dazu aber jetzt auch nochmal was erwähnen, wenn du jetzt hier schon von diesen großen Namen sprichst, hoffe ich, dass ich jetzt nicht allzu Privates seinerseits ausspreche, aber ich möchte, dass sich die Zuhörerschaft nun mal kurz erhebt und das Klatschen anfängt, einmal kurz Standing Ovation, weil Bench hockt hier gerade in diesem Podcast mit einer gebrochene Nase. Und nachdem du so wahnsinnig tolle Namen gerade schon in den Raum geschmissen hast, ich stelle mir das gerade vor, wie du mit so einem blutigen Turban vorm Mikro hockst, so wie Nemanja Vidic damals, als er mit der Kopfverletzung noch weitergespielt hat.
Ja, ganz so schlimm ist nicht. Also ich habe Glück gehabt, es ist relativ wenig blutig gewesen und auch relativ wenig schmerzhaft, von daher passt das. Aber an der Stelle ist es dann vielleicht auch genug der Lobeshymnen für heute. Und wir starten mal thematisch rein, würde ich sagen, oder?
Ich bitte darum.
Sehr gut. Es gibt natürlich ein bisschen was auch über die letzten 2 Wochen zu bequatschen. Stichwort Länderspielpause. Ich gehe mal direkt einmal rein. Natürlich sprechen wir ganz kurz über die DFB-Elf. War, glaube ich, ein sehr ordentlicher Auftritt, den wir am Wochenende gesehen haben. Ich habe natürlich, oder alle da draußen wahrscheinlich auch, haben direkt darüber nachgedacht, gibt es irgendwas, was wir daraus ziehen für die Bundesliga? Gibt es irgendeinen Mehrwert, den uns das für unser Manager-Dasein sozusagen gestiftet hat? Oder ist es einfach nur das gute Gefühl, was man endlich mal wieder aus so einer Länderspielpause mitnimmt und wo man so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Euphorie schürt, vielleicht ein bisschen Hoffnung dann fürs große Turnier nächstes Jahr schürt? Wie hast du es gesehen, Titi?
Also ich muss ehrlich zugeben, da hatten wir auch schon mal kurz drüber geredet, ich habe nicht allzu viel von den Länderspielen selber gesehen. Wenn ihr vielleicht noch von damals wisst, ich bin dann auch so jemand, der die Nationalmannschaft schon seit langem nicht mehr verfolgt, aus sämtlichen Gründen, über die wir jetzt nicht reden müssen. Habe mir aber dennoch die Highlights angeschaut, weil ich das dann doch sehr interessant fand, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wir wissen alle, mit Nagelsmann neu als Trainer und Co. Ja, fand ich das einfach spannend und wollte mir das auch nochmal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt so einen riesen Mehrwert gab. Was ich halt spannend fand, war, dass Musiala ziemlich aufgezockt hat. Und ich glaube, dass das ja vielleicht dem einen oder anderen dann vielleicht ganz gut tut, wenn man das hört. Einfach nur aus dem Grund, dass er ja wenig Spielzeit in der Bundesliga hatte. Wir wissen alle von seinem Potenzial, wir wissen alle auch von seinem Punktepotenzial. Und wenn man ihn gerade im Team hat, dann will man ihn natürlich spielen sehen. Deswegen glaube ich, dass er am Wochenende auf jeden Fall wieder in der Startelf steht und wir uns auf richtig geile Punkte freuen können. Auch wenn Mainz oftmals eine harte Nuss sein kann. Wie ein Stolperstein, wie wir auch am Ende des letzten Spieltages der letzten Saison gesehen haben.
So ist es. Mainz auch wirklich statistisch echt gut gegen die Bayern zuletzt ausgesehen. Ich habe die Statistik nicht mehr ganz vor Augen, die ich letzte Woche dazu gelesen habe, aber es war sowas in die Richtung wie Barrero, glaube ich, in den letzten 3 Spielen gegen Bayern getroffen und Mainz keins der letzten 4 verloren oder sowas. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Mainzer sahen auf jeden Fall auch gut zuletzt aus gegen den Rekordmeister. Und darüber hinaus, zu dem, was du gesagt hast, also Musiala, ich habe einen Kollegen, der ein bisschen nörgelig ist die letzten Wochen, weil er natürlich einen ordentlichen Overpay für Jamal hingelegt hat und da noch nicht so ganz Profit rausschlägt. Den habe ich über die Länderspielpause jetzt die ganze Zeit versucht zu beruhigen, aber also gar nicht bewusst versucht zu beruhigen, sondern einfach mit der Ansicht, die ich tatsächlich habe zu dem Thema. Und ich habe ihm gesagt, Musiala wird starten nach der Länderspielpause, bin ich mir zu 99% sicher, oder?
Ja, sehe ich ganz genau so.
Sehr gut.
Und ansonsten noch bei der DFB-11, ihr wisst, da bin ich auch vielleicht ein bisschen voreingenommen, Sané auch mega performt weiterhin. Wahnsinn. Ich meine, die Formkurve von dem steigt ja eh in den Himmel. Deswegen, ja, meiner Meinung nach auch der beste Spieler beim FC Bayern in dieser Saison mit Abstand. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Das würde ich auf jeden Fall einmal kurz erwähnen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es tatsächlich erst über Twitter gesehen, habe es dann auch nochmal in der Liga-Insider-Meldung gesehen. Mit Sabitzer hat wieder Minuten bekommen bei der österreichischen Nationalmannschaft, jetzt auch nicht viele, hat dann aber auch getroffen und der BVB hat da sofort so einen Tweet rausgehauen. Ja. Sabitzer nach Einwechslung wieder getroffen und mit so einem völligen Freakout-Emoji. Er hat per Elfmeter getroffen, deswegen weiß ich nicht, warum die Euphorie dann so groß war. Aber er steht wieder auf dem Platz und ich glaube, wir hören ihn später auch nochmal in dem ein oder anderen Duell, was die Startelf am Wochenende angeht.
Ja, genau. Also ich glaube, oder mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, dass das so ein Stück weit inszenierte Euphorie vielleicht auch einfach, ne, dann nicht auf DFB-Seite oder in dem Fall Österreich, sondern von Dortmunder Seite, ja, dass das versucht wurde zu entfachen. Aber du hast schon gesagt, wird gleich auf jeden Fall nochmal Thema. Ich will nochmal ganz kurz zurück zu Deutschland, nochmal kurz meinen Senf dazu geben. Ich sehe nämlich, grundsätzlich sehe ich es ähnlich wie du. Ich habe auch tatsächlich nur die Highlights, beziehungsweise Extended Highlights halt gesehen. War der Meinung auch belebter Auftritt. Mehr als, dass die Jungs, die auf dem Platz standen und eigentlich durch die Bank ordentlich bis sehr gut gespielt haben, natürlich alle jetzt ein Stück weit irgendwie einen Ass im Ärmel haben mit so einer Performance im Schlepptau, was dann die Startelf für die nächste Woche angeht. Auf der anderen Seite müssen wir auch so ehrlich sein, ich glaube, Deutschland kommt Donnerstag wieder geschlossen aus Amerika. Am Freitag spielt Dortmund dann schon. Da hat man gehört, dass die Jungs in Schwarz-Gelb vielleicht im zweiten Spiel ein Stück weit geschont werden sollen. Trotzdem wird es, glaube ich, hier und da eine Thematik, wo es spitz auf Knopf dann entschieden wird, wie es fitnesstechnisch und spielfitnesstechnisch am Wochenende aussieht. Aber wo ich gerade drüber nachgedacht habe, weißt du noch, als wir vor der Saison, wo wir die ganzen Ligen so peu à peu geöffnet haben, in denen wir aktiv sind, im Biergarten in München saßen und darüber diskutiert haben, was man mit Sané dieses Jahr macht, da meintest du noch zu mir, in einer Liga, in der wir nicht zusammenspielen, ist Sané auf dem Markt und du überlegst da komplett sozusagen deinen Potential MVP einzutüten in Sané für das Jahr. Warst dir aber auch dessen bewusst, dass das ein krasses Risiko ist, wenn halt viel rotiert wird auf den Außenbahnen und du im Zweifel da halt Millionen ohne Ende in den Sand setzt. Wie ist das eigentlich ausgegangen?
Finde ich geil, dass du es erwähnst. Ich habe ihn mir natürlich gesnackt.
Oh.
Habe damals 43,2 Millionen gezahlt.
Schnapper.
Das war zum einen, glaube ich, war es zu dem Zeitpunkt sogar noch ein kleiner Overpay. Ja. War dann aber auch so, dass ich gesagt habe, so, ich hätte ihn halt unglaublich gerne. Für die Leute, die mich noch kennen, die wissen, dass ich ein emotionaler Kickbase-Manager bin und da oftmals auch viel Wille dabei ist. aber da dachte ich mir, komm, ich gehe jetzt ein bisschen drüber und schaue, ob es den anderen genauso geht. Und wenn da jemand völlig brutal reinbuttert, dann soll er es tun.
Dann ist es so.
Aber ich bin froh und ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, ihn auch irgendwie wieder loszuwerden. Aber ich meine, am ersten Spieltag mit 325 Punkten waren es, glaube ich, da war mir schon klar, okay, da werde ich Spaß dran haben. Und natürlich muss man dazu jetzt auch sagen, dass ich da natürlich ein paar Sachen, wie soll man sagen, ganz gut gefügt haben. Ja, also natürlich schade für seine Mitspieler, aber Gnabry verletzt mit dem Unterarmbruch und Co. Also da war dann auch gar nicht so viel Rotation möglich. Irgendwann wird das schon auch nochmal passieren, aber bei der Form und auch bei den Lobeshymnen von Tuchel, jetzt habe ich bei der Nagelsmann gesagt, da da wird nicht so viel passieren. Also den aktuell rauszunehmen, egal ob Bundesliga oder Champions League, geht nicht. Das ist dann aber auch immer das, also ich bin ja generell froh, in einer Episode heute zu hocken, in der der FC Bayern nicht auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle ist. Aber das macht mir deswegen auch Spaß, weil ich halt weiß, da wird nicht geschont. Da wird so lange nicht geschont, bis man da oben ein geiles Puffer hat. Und ja, deswegen glaube ich, dass Spieler wie ein Sané, ein Coman, über Kane brauchen wir sowieso nicht reden. Ich glaube auch, kurzfristig dann auch ein Musiala super dran profitieren werden, weil die werden spielen.
Ja, glaube ich auch. Und jetzt mal rein ökonomisch betrachtet, selbst wenn diese Rotation auf den Außenbahnen vor allem früher oder später dann wieder kicken wird, allein diese Ausbeute, die ein Sané bis jetzt hat, dann im Prinzip erweitert um, sagen wir mal, 70% Spielminuten für den Rest der Saison, das wäre schon eine Ausbeute, wo er bei durchschnittlichen Punkten, die er dann holt für sein Level, absolut gerechtfertigt hätte, dass man da 40, 45 Millionen ausgibt. Also ich glaube, das hat sich nach 7 Spieltagen schon ganz gut gerechnet für dich. Da brauchst du wenig Bauchschmerzen haben mit dem Mann.
Ja, also wenn er sich nicht verletzen sollte, dann werde ich den auch nicht mehr los diese Saison. Das sage ich jetzt schon.
Besser ist das. Sehr gut. Ansonsten Länderspielpause. Ich habe eben auch nochmal kurz mir ein paar Ergebnisse angeschaut, nochmal kurz geguckt, okay, die Bundesliga-Akteure, wo aktiv, wo eher nicht aktiv. Es ist jetzt nichts allzu Großes ansonsten passiert, verletzungstechnisch. Das Einzige, wo ich auch in ein kleines Fettnäpfchen getreten bin, war tatsächlich Šeško am Wochenende. Den habe ich jetzt durchgezogen die ganzen letzten Wochen in der Liga mit den Calcio-Jungs und Janni und Tilo von unseren Kollegen. Habe ihn dann heute Morgen abgegeben, weil ich auch ein bisschen Krach mit der Kohle habe, um ehrlich zu sein. Eine Stunde später wurde dann von Liga Insider berichtet, dass Šeško wieder einigermaßen auf dem Damm ist und fürs zweite Länderspiel eingeplant wird. Blöd gelaufen, aber für euch da draußen dann vielleicht, ganz kurz Kommando zurück an der Stelle bei Šeško oder Šeško erstmal abwarten, wie es dann Richtung Wochenende aussieht. Ganz unabhängig jetzt mal von der Situation generell da in der Sturmspitze, wer auflaufen wird. Auch das wird gleich nochmal Thema. Und ich würde sagen, Titi, wenn du nichts mehr hast, dann können wir jetzt auch mal weiter in den kommenden Spieltag gehen.
Bis auf gute Laune habe ich sonst nichts anderes.
Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal mit dem Freitagsspiel. Schön, ich habe schon in unserem Reel heute Morgen angekündigt, Freitagabend 20:30, Flutlicht, Signal Iduna Park, volle Süd. Richtig geiles Spiel, Bremen in Dortmund, auch so historisch, sage ich mal, in der jüngsten Vergangenheit. Ordentlich, ordentlich Unterhaltung für den neutralen Zuschauer mitgebracht. Wie siehst du das Spiel jetzt am Wochenende oder am Freitagabend?
Naja, also dadurch, dass Burke nicht spielen wird, glaube ich, sehe ich Dortmund auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Nee, also ich glaube, ich sehe die Tendenz auf jeden Fall bei Dortmund. Leider auch deswegen, weil Bremen die Ergebnisse nicht geholt hat. Ich finde, die hatten öfters mal Auftritte, die waren in Ordnung. Ja, die haben mich jetzt nicht aus den Latschen gehauen. Ich habe irgendwie so eine Sympathie zu Bremen. Ich weiß gar nicht, wann und wie sich die aufgebaut hat. Aber da muss jetzt natürlich mal was her. Da waren jetzt auch viele, viele Akteure sind ja jetzt noch dabei, die bei dem Wahnsinnsspiel letzte Saison dabei waren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Dortmund das daheim machen wird.
Ich kann dir sagen, wo die sich aufgebaut hat, die Sympathie. Stichwort Miku, Diego, Ailton, Klasnic, Klose. Also da gab es ein bisschen was, wo man Sympathien aufbauen konnte. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Bremen ja sowieso auch so ein bisschen am Holpern, Stolpern, wie auch immer man es jetzt benennen will im Moment. So richtig der Output, den man sich wünscht, ist da die letzten Wochen nicht da. Bei den Dortmunder habe ich jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen bergauf geht. Ich fühle, dass ganz viele Leute darüber sprechen und es geht mir auch selber so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, für das, was Dortmund gespielt hat und dafür, dass diese ganze Form- und Trainerdiskussion und alles Mögliche natürlich wieder sehr, sehr früh aufkam, hat man jetzt irgendwie das Gefühl, man verguckt sich irgendwie und muss sich nochmal die Augen reiben, wenn du da jetzt eigentlich punktgleich mit den Bayern und einer sehr ordentlichen Ausbeute ohne Niederlage noch nach 7 Spielen in den Top 4 dich befindest. Ich habe aber das Gefühl vor allem, dass die letzten 1-2 Spieltage das auch auf dem Platz wieder so ein bisschen bergauf ging. Ich will nicht sagen, dass sie da absoluten Hurra-Fußball gespielt haben, aber da war schon wieder deutlich mehr Elan, irgendwie deutlich mehr Spielwitz und auch einfach, also wenn ich so an den Konter da Reus Brand denke und so, das sind halt einfach Situationen so, wenn es gerade nicht läuft, dann wird daraus nicht mal eine Aktion, wo hinterher drüber gesprochen wird. Wenn es gerade läuft und du 1-2 richtige Entscheidungen triffst, dann bringen die Jungs halt auch die Qualität einfach mit, dass solche Dinger dann eiskalt runtergespielt werden. Deswegen, ich würde das Ding auch bei Dortmund sehen. Ich würde auch wieder so weit gehen zu sagen, ey, Dortmunder jetzt über die Woche eigentlich alles einpacken, was in Schlagdistanz zur Startelf ist. Weil wir haben eben drüber gesprochen, es sind einige Dortmunder mit der deutschen Nationalelf in Übersee unterwegs. Du hast generell viele Nationalspieler, die auf Reisen sind. Du hast das Spiel dann Freitagabend 20:30. Du hast die Möglichkeit, die Aufstellung einzusehen. Und, was man ja auch sagen muss, in letzter Zeit ist es ja trotzdem noch so gewesen, dass sehr, sehr viel Rotation in der Startelf an und für sich stattgefunden hat, ne?
Ja, ich fand auch, dass da viele Sachen dabei waren, die sich nicht so angekündigt haben, fand ich. Also ja, ich war öfters mal überrascht.
Ja, ich auch tatsächlich. Es waren so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, so, also jetzt zum Beispiel Beino Gittens dann wiederholt in der Startelf, ja, wo man sich dachte, ja, okay, kann schon passieren und wäre jetzt auch nicht total an den Haaren herbeigezogen. Aber eigentlich so untypisch, wenn du gerade einen Reus wieder ganz gut in Form hast, halt eigentlich die Namen mit Malen und Co. da vorne alle rumtouren, ne? Dass da dann tatsächlich in einer relativ heiklen Phase dann auch auf einen Gittens beispielsweise gesetzt wurde. Generell die Sache, dass Özcan sich da wochenlang dann festgespielt hatte, wie auch immer, können wir jetzt nochmal drüber sprechen. Ja, ich war ein ums andere Mal auch überrascht. Ich würde trotzdem sagen, wir sollten jetzt mal uns trotzdem ja ein Stück weiter rantasten und vielleicht mal über zwei, drei Personalien sprechen. Also ja, hinten Innenverteidigung erstmal. Für mich Schlotterbeck absolut außer Frage, wird am Wochenende starten, dadurch, dass Hummels und Süle beide lange mit der Nazi unterwegs sind. Für mich stellt sich dann nur die Frage nach dem zweiten Innenverteidiger, oder?
Genau, sehe ich da ganz genauso. Auch da, ich glaube nicht, dass das Pensum da eine Rolle spielen wird, weil dafür stehen beide eigentlich zu gut im Saft, oder beziehungsweise die Dortmunder generell. Ja. Deswegen würde ich einfach nur, wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, auch mit Hummels gehen, ja, weil der einzige Grund für mich wäre halt, wie gesagt, einfach ja die Reisestrapazen und halt eben auch die Zeitumstellung, aber die hat Süle genauso wie Hummels. Deswegen ja, würde ich persönlich mit Hummels gehen.
Ja, dann machen wir da gar nicht lange weiter, gehen zu den Außenverteidigern. Ich sehe Riasson, Benzebaini. Bei Benzebaini könnte man natürlich auch das Afrika- und viele Kilometer-Argument anführen. Ich muss sagen, ich fand jetzt aber in der letzten Partie dann ja die Alternativen für den gesperrten Benzebaini auch nicht sonderlich überzeugend, so im Gesamtbild. Würdest du das irgendwie in Frage stellen, Riasson, Benzebaini auf Außen?
Sehe ich ganz genauso. Ich meine, bei Riasson, da würde ich nur so ein bisschen aufpassen, nicht ja, was die Startelf angeht, sondern man darf sich da jetzt nicht blenden lassen. Ich mag seinen Spielstil total gerne. Ich schaue ihm gerne beim Fußballspielen zu. Der hat aber dann ja in den letzten zwei Partien hat er ja am Ende nochmal die Kisten da gemacht. Mhm. Prove me wrong, aber er ist jetzt nicht der Spieler, der eigentlich grundsätzlich vorm gegnerischen Tor so oft auftaucht, finde ich. Also auch wenn er der Schienenspieler, beziehungsweise jetzt in der Viererkette kann man das jetzt nicht so nennen, aber wenn er jemand ist, der auf jeden Fall schon einen gewissen Offensivdrang hat, ist es trotzdem nicht dieser Außenverteidiger, der viel vom gegnerischen Tor auftaucht. Also das macht ein Benzebaini öfters, wenn ich in der Bundesliga dran denke, ein Frimpong ist da auch ein ganz anderes Level, ja, auch ein Davies, den man jetzt auch öfters dann teilweise auch wirklich fast schon in der Zentrale gesehen hat, deswegen auch das eine Tor, was er geschossen hat, wo er einfach einmal über den kompletten Platz gerannt ist, à la Messi, da würde ich ein bisschen aufpassen, weil ohne die Tore wäre die Punkteausbeute auch nur in Ordnung gewesen. Das möchte ich damit sagen, dass das, Janni spricht ja immer gerne von so Fallen, und das könnte Riasson ohne Tor eben auch sein.
Riasson ist eine Falle, sehe ich auch ganz genauso. Sollten Einzelfälle gewesen sein, natürlich jetzt irgendwie so ein kleines Hintertürchen sollte man uns lassen, wenn er dann auf einmal wieder die zweite Luft in der 95. Minute kriegt, aber
ähnlich. Auch das ist STSB-Tradition, das jetzt so zu sagen, und jetzt schnürt das Doppelpack am Wochenende.
Ja. Ich erinnere an Janni, was war das denn nochmal? Gladbach-Bayern, welche Personalie war das? Ginter gegen Bayern oder so?
Ich glaube, Ginter war es, ja. Bloß nicht aufstellen. Katastrophale Statistik. Gutes
Backfire auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, 200 oder so waren es dann. Ja. Gut, aber wir machen weiter, und ich überspringe jetzt mal ganz bewusst gerade die Zentrale, würde weitergehen und mich nochmal so auf die in Anführungsstrichen einfachen Positionen und Personalien besinnen. Ich würde sagen, ein Reus in der aktuellen Form und natürlich jetzt im Moment in Ruhe vielleicht die kleinen Wehwehchen, die es ja immer mal wieder gibt zwischen zwei, drei Spielen, die er über ordentliche Distanz gemacht hat. Kann er im Moment in Ruhe auskurieren in Dortmund. Ich würde sagen, ein Füllkrug und ein Brandt, auch wenn die mit Nazio unterwegs sind, sind im Moment schon deutlich vor der Konkurrenz, gerade mit den letzten Auftritten von einem Alea, einem Füllkrug, der jetzt wieder in der Nazio getroffen hat, würde ich ihn schon klar vorne sehen. Einen Malen sehe ich weiterhin oder wieder auf der Außenbahn. Hast du da irgendwelche Einwände?
Nee, habe ich nicht.
Auch nicht.
Also Brandt ja auch dann die kurze Pause bekommen am vergangenen Spieltag. Ja. Aber da auch, er kam rein, hat gezeigt, warum er nicht auf der Bank sitzen sollte. Und ich glaube, das ist Aussage genug, ja.
Yes. Und dann würde ich sagen, ich habe nämlich, oder wir haben zu jeder Partie heute, die wir hier besprechen, also zu allen neuen logischerweise, jeweils 3 Spielerduelle vorbereitet. Und deswegen habe ich das Zentrum übersprungen, weil wir da jetzt sowieso einmal zu kommen. Ich habe ein Duell im Zentrum mitgebracht, was ich dir gerne ja präsentieren würde. Und das wäre die Frage nach Felix Metscher oder Sabitzer am Wochenende.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, dass viele Leute Sabitzer unterschätzt haben vor dem Transfer. Es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, super Transfer für die Dortmunder, warum lassen die Bayern den gehen? Gar keine Frage, aber ich fand trotzdem, war die Stimmung eher skeptisch, hatte ich das Gefühl, dafür, dass er dann schon auch viel gespielt hat und auch gezeigt hat, warum er eben spielen sollte. Und mich hat es gewundert, dass ein Matcher dann auch verhältnismäßig wenig Spielzeit bekommen hat, dafür, dass er so ein teurer Transfer war. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt nicht, ob die 10 Minuten, die Sabitzer jetzt gerade gespielt haben, ausreichen, um zu sagen, wir lassen den starten. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Matcher nochmal beginnt.
Ja.
Und ja, Sabitzer dann vielleicht mal eine halbe Stunde bekommt. Das müsste man jetzt natürlich auch nochmal gucken, wie es beim ÖFB ausschaut, wie viel Spielzeit er da nochmal bekommt. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen zu schnell, gerade bei einem Sabitzer, der grundsätzlich ja auch verletzungsanfällig ist, den von Beginn an reinzuschmeißen, um da auf Teufel komm raus, da irgendwie ihn da spielen zu lassen. Dafür, dass ein Matcher da auch keine schlechte Alternative ist.
Und beide zusammen in der Startelf keine Option, oder?
Boah, könnte ich mir vom Profil her irgendwie nicht gut vorstellen.
Ja, und also ich, um da vielleicht direkt mal eine Position noch weiterzugehen, du hast natürlich daneben, ich will es jetzt nicht direkt als Duell formulieren, weil am Ende ist es ein Pool von 4 Leuten, von denen halt 2 spielen, aber die anderen beiden Personalien, die ich eher noch in direkter Konkurrenz sehe, wären dann Can und Özcan. Also zuletzt auch beide einmal zusammen gestartet. Ich meine, es war Champions League, wo die beiden die Doppel-6 gegeben haben. Hat man aber schon, finde ich, sehr auffällig, wie, ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere, ich wollte gerade sagen, wie destruktiv die das dann interpretiert haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen böse und anmaßend dann, aber ich glaube, ihr da draußen wisst, wie wir es meinen. Es war dann schon alles sehr, sehr verhalten, sehr, sehr tiefstehend, was die Offensivbemühungen anging, sehr, beschränkt kreativ, was sie nach vorne angeboten haben, die beiden. Und deswegen würde ich das jetzt auf jeden Fall nicht nochmal im Doppel gegen Bremen am Freitagabend vor allem zu Hause sehen. Würde sagen, einer aus Özcan Can startet. Da schmeiße ich vielleicht mal ganz kurz zuerst meine Meinung rein. Ich glaube, einen Can in der Form, in der du dann einen Özcan und auch die anderen Spieler so generell vom Momentum her vor der Länderspielpause hattest, trotzdem reinzuwerfen in der letzten Partie wieder, ist so ein Stück weit, glaube ich, auch der Versuch des Trainers, den wieder zu, ich will jetzt nicht sagen rehabilitieren, aber so ein Stück weit den da wieder auch über die Minuten und über die Rückendeckung aus dem Staff, aus dem Trainerteam raus, ihm da so ein bisschen den Rücken in seinem Kapitänsamt zu stärken. Und ich würde behaupten, auch wenn ein Özcan es jetzt wirklich gut gemacht hat die letzten Wochen, versuchst du dann jetzt auch nach der Länderspielpause da weiter anzupacken, so ein bisschen da wieder die Routine reinzukriegen und die Elf, die du dir wahrscheinlich mittel- bis langfristig auch vorstellst, wieder auf den Platz zu kriegen. Deswegen würde ich die Tendenz leicht bei Can sehen.
Ja, finde ich einen spannenden Ansatz, finde ich auch gut. Ich glaube, das ist wieder dieser typische Punkt, an dem man oft ist, zwischen, ich nenne das immer FIFA oder inzwischen EA Sports FC denke, dass man das dann sich so gerne basteln würde, wie man das sich gerade irgendwie ausmalt, dafür, dass man in den Trainingssessions nicht dabei ist, dafür, dass wir die Gespräche mit den Spielern nicht haben, etc., etc. Deswegen finde ich das einen total validen Punkt. Ich bin Özcan-Besitzer und hoffe, dass er spielen wird, aber ich sehe das schon ähnlich wie du. Man darf Can das jetzt echt nicht sofort abschreiben. Ich meine, der hat ziemlich harte Kritik bekommen. Zum Teil auch zu Recht, was das Spielerische angeht, war für mich oft so ein Unsicherheitsfaktor, die Defensive in Situationen gebracht, in die sie hätten nicht geraten müssen. Da finde ich Özcan schon deutlich sicherer, aber genau das ist das, was du gerade sagst, ist Kapitänsamt, du darfst ihn jetzt da nicht irgendwie fallen lassen, sage ich jetzt mal. Und so würde ich Terzic auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, deswegen finde ich den Punkt valide, könnte aber jetzt kein boldes Statement treffen, wer von beiden spielen wird, weil das ist, wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass das für mich eine Sache ist, dass sich das zwischen Özcan und Can entscheidet und zwischen Metscher und Sabitzer, einfach von den Spielerprofilen eben her. Das ist genau das, was du gesagt hast, gegen Mailand in der Champions League, da ging nach vorne viel zu wenig, weil die beiden da halt dann einfach in dem Zuge oder in dem Aspekt einfach zu limitiert sind. Also das hast du schon auch richtig gesagt, weil das ist hat ein Metscher und auch ein Sabitzer ganz, ganz andere Qualitäten, was das Offensivspiel angeht. Und deswegen, ja, sehe ich das auch eher aus so eine aus zwei Geschichte. Aber ja, ich würde auf einmal mit einem Matcher gehen, nicht auf einmal, sondern in einem Punkt würde ich mit einem Matcher gehen. Und bei den beiden sehe ich es auch so 50-50. Also mich hat schon gewundert, dass Özcan am letzten Spieltag nicht gestartet hat.
Ja. Ja, ich sehe auch, also Tendenz heißt wirklich 60-40, 65-35, die ich vielleicht so auf Jans Seite sehe.
Würde ich mitgehen, ja.
Aber wenn wir eben schon beim Thema Falle waren, jetzt ohne riesen Kickbase-Bezug, aber für mich ist das Kapitänsamt für Can in der Retrospektive auf jeden Fall eine Riesenfalle, in die Terzic und Dortmund da einfach aus administrativer Ebene reingetappt sind, weil der Zunder, den die Personalie jetzt bietet im Moment, den hättest du niemals gehabt, wenn du nicht den Schritt gemacht hättest und dich da vielleicht umgeschaut hättest, eher so in Richtung, ne, wer wird wirklich in jedem Szenario eine ganz klare Startelf-Spieler sein. Ich meine, Kobel wurde ja auch gehandelt, das wäre was gewesen, wo du deutlich weniger Risiko in meinen Augen eingegangen wärst. Jetzt am Ende des Tages, stell dir vor, Can wäre nicht Kapitän. Ich glaube, wir würden nicht hier sitzen und sagen, das wäre ein 50-50-Ding. Ich glaube, das hätten wir auch nicht letzten Spieltag vor der Länderspielpause gemacht, wo wir auch schon der Meinung waren, ja, okay, das wird ein enges Ding. So, da hätte man halt einfach gesagt, ey, so, du hast zwei defensive Sechser, die das interpretieren können im Moment. Özcan macht seinen Job, hat die letzten Wochen gut gespielt, du hast die Ergebnisse geholt, Punkt. Keiner hätte damit gerechnet, dass auf einmal aus heiterem Himmel rotiert wird. Und allein, dass das so ein großes Thema ist, resultiert, glaube ich, so ein bisschen aus der Vergabe von diesem Kapitänsamt. Naja, am Ende des Tages ist, wie es ist. Du hast da mal wieder ein bisschen Diskussionsstoff, ist ja auch irgendwie nie weit weg in Dortmund. Und ich glaube, wir haben aber jetzt so mehr oder weniger uns mal die Startelf zurechtgebastelt, wie wir sie fürs Wochenende sehen. Macht, was ihr wollt da draußen, yo. Aber ich würde sagen, so die 11 plus 2, 3, die wir reingeschmissen haben, kann man auf jeden Fall erstmal alle mitnehmen. Sollten vielleicht, auch wenn sie es nicht schon tun, jetzt den Marktwert die nächsten 2, 3 Tage wieder stabilisieren, vielleicht sogar steigen. Beziehungsweise 2, 3 steigen ja schon, aber es gibt auch Personalien, die wir gerade genannt haben, die ein bisschen rückläufig sind im Marktwert. Ich würde davon ausgehen, dass sich das stabilisiert. Also wenn ihr heute, morgen jemanden mitnehmt, selbst wenn ihr dann nochmal ein späteres Angebot einholen wollt oder einhüllen müsst, was ihr dann Freitag annehmen könntet oder nicht im Zweifel, dann macht ihr damit auf jeden Fall keinen großen Verlust und im Zweifel habt ihr schon mal ein ordentliches Stein im Brett für den Spieltag.
Ja.
So, Darmstadt-Leipzig, zweites Spiel. Für mich gibt es da nicht allzu viel zu reden. Für dich?
Nee, also ich glaube, da sollte es klar sein, auf welche Mannschaft man gehen sollte.
Ja, also letzter Spieltag war jetzt tatsächlich nicht so überragend von Leipzig, da in Bochum. 2 Punkte liegen lassen, würde ich behaupten. Auch da muss man aber sagen, also es war jetzt nicht so, dass Bochum erstickt ist unter dem Leipziger Druck. Am Ende des Tages haben sie aber das Spiel schon kontrolliert. 2 Elfer, die dann gehalten werden, passiert auch nicht alle Tage. Im Normalfall zieht Leipzig das und ähnlich erwarte ich das auch wieder gegen Darmstadt. Natürlich ist es unangenehm, wir haben es dauernd hier das Thema. Auswärts beim Aufsteiger ist natürlich einfach eine Atmosphäre, mit der du da erstmal umgehen musst, aber mit der Spielstärke, mit dem Gerüst, auf dem Leipzig aufbaut von 7, 8 Spielern, die da halt wirklich einfach mittlerweile mindestens internationale Klasse, absolut oberes Format sind, sollte das ein Spiel sein, was Leipzig aus meiner Sicht zieht. Und da können wir dann direkt mal in die 3-Spieler-Duelle gehen gerne, wo ich gerade merke, wir haben noch 2 bei Dortmund verpennt. Titi, willst du die noch im Schnelldurchlauf abarbeiten? Soll ich sie dir einmal rüberwerfen?
Ja, werf sie doch mal rüber.
Reus gegen Malen?
Würde ich Reus machen.
Und
Malen gefällt mir, schnell Durchlauf, Malen gefällt mir zwar weiterhin schon gut, ich glaube nur, dass Reus mehr Punktepotenzial hat aufgrund von der Position, weil ich denke, dass er auf der 10 spielen wird und dann ist da einfach mehr drin.
Was meinst du, wo liegen die Standards, nachdem Reus Standards sehr gefällig waren aus meiner Sicht in der letzten Partie, wenn Brandt jetzt auch wieder startet? Weil ich glaube, letztes Spiel war es ja vor allem so, dass dadurch, dass Brandt auf der Bank saß, die erste Halbzeit Reus die genommen hat. Ich habe es jetzt auch gar nicht im Kopf, wie war es dann, als Brandt reingekommen ist?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr genau. Das müsste uns vielleicht mal jemand euch da draußen mitteilen.
Gerne im Discord-Bezug nehmen.
Habe ich nicht genau drauf geachtet. Ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube aber, dass Brandt vielleicht schon auf jeden Fall noch mal
Ja, also so. Die letzten Male, wo sie gemeinsam auf dem Platz standen, hat es Brand erlebt.
Ja, das deswegen glaube ich auch, dass es dabei bleiben wird, weil das wirst du vor der Saison auch genauso einstudieren. Ich glaube aber, dass sie sich hier und da auch was teilen werden, weil so wie ich das von außen wahrnehme, Reus und Brand, die haben auch ein ziemlich gutes Link-Up. Ich glaube auch, dass Brand Reus so schätzt, dass er da auch sagt, ey, also
gönn dir mal einen.
Gönn dir mal einen, ja.
Ja. Gut, und dann das letzte Duell bei Dortmund gegen Werder. Riasson oder Duxch?
Boah, ich kann mir vorstellen, dass Dortmund sich einen fängt. Und wenn sich Dortmund einen fängt, dann ist Duxch meistens involviert. Entweder als Vorlagengeber oder eben als Torschütze selber. Ich würde vielleicht sogar mit Duxch gehen, weil ich bei dem Punkt bleiben möchte, dass Riasson eine Falle ist.
Ja, finde ich sehr gut. Okay, dann Leipzig in Darmstadt. Haben wir schon drüber gesprochen. Haben auch nur noch die Duelle vor der Brust. Maglica gegen Skarke wäre das Erste, was ich habe. Skarke übrigens, also auch da nochmal, ich habe die Calcio-Podcasts die letzten Wochen hier und da gehört, die davon gesprochen haben, dass es bei Skarke wirklich, weiß nicht, wie sie es gewordet haben, aber wenn der Junge trifft, dann richtig, ne? Nicht richtig im Sinne von viel, aber wenn da mal einer sitzt, dann sind es immer geile Buden.
Ja.
Und so war es auch die letzten 2-3 Wochen.
Ja. Ja, ganz genau. Und das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, dass er halt schon 3 Kisten jetzt in dieser Saison geschossen hat, was ich für einen Aufsteiger ziemlich solid finde.
Ja.
Jedoch würde ich vielleicht nicht mit ihm gehen.
Ja, ich sehe vor allem halt einfach das Spiel gegen Leipzig als Argument, dass ich sage, offensive Darmstädter, da musst du schon wirklich richtig gamblen wollen und richtig ins Risiko gehen wollen, da einen offensiven Darmstädter aufzustellen. Und Maglica, also hätte der die rote Karte nicht geschluckt, dann wäre das, bin ich mir sicher, wäre das die letzten Wochen einer der punktestärksten Darmstädter gewesen.
Ja.
Der hat sich echt gut da in die erste Elf eingefügt. Sehe ich auch als absolut gesetzt jetzt. Die Frage ist, wenn Zimmermann zurückkehrt, der jetzt auch lange raus war, wie sich das vielleicht auf die Punkte auswirkt. Aber von den letzten Eindrücken her, jetzt mal Szenario. Wenn ich sage, Leipzig gewinnt das 2-0 in Darmstadt jetzt mal als Ergebnistipp, macht einen Skarke für mich halt 15 Punkte, einen Maglica landet bei 60 bis 70.
Ganz genau, also ich würde auch sagen, das ist immer meine Lieblingsaussage bei Spielerduellen, sichere Nummer, Maglica, wenn du Bock hast auf ein bisschen Risiko, machst du Skarke.
Ja. Gut, zweites Duell, Paulsen oder Šeško, und da sind wir wieder bei der allwöchentlichen Diskussion.
Ja, ich finde das immer, ich finde es aber auch ein bisschen geil als ein Paulsen, der ja damals schon auch, hat er schon auch dritte Liga gespielt, ja, ne?
Ja.
Dass der halt einfach immer noch Thema ist und dass der immer noch zockt und oft halt eben auch dann entsprechend auch mal eine Leistung zeigt. Wäre für mich der Grund, dass, ich weiß nicht, ob das so die generelle Wahrnehmung ist, meine ist es zumindest, dass der auf jeden Fall underrated ist und dass auch in diesem Zusammenspiel mit den Offensiven, also ich rede da jetzt dann von Openda, Simons, Forsberg, am letzten Spieltag war es zwar Baumgartner, aber ihr wisst, welche Position ich meine, dass da ein Paulsen schon echt Sinn ergibt. So, weißt du, den kannst du da oben, kannst du hoch anspielen, der spielt so uneigennützig die ganze Zeit, egal ob mit oder ohne Ball, und das finde ich richtig, richtig geil, und ich glaube, dass das wertgeschätzt wird. Und ich jetzt mal gespannt bin, wie es halt mit Šeško ausschaut. Aber ich könnte mir sogar einen Paulsen vorstellen.
Ja, gehe ich jetzt, also ich bin zwar großer Verfechter von Šeško, aber gerade aufgrund dessen, dass ich sage, wenn der jetzt angeschlagen ist, bei der Nazio zwar vielleicht nochmal spielt, man dann aber lieber ein bisschen weniger Risiko eingeht. Ich denke, das wird auch ein Spiel, wo es ordentlich auf die Hölzer gibt dann in Darmstadt.
Ja.
Dann gehst du vielleicht nochmal mit Paulsen, wo, also jetzt nicht, um nichts bei Šeško nur zu riskieren, sondern auch, wie du gesagt hast, auf der anderen Seite, Paulsen hat es gut gemacht, wenn er dieses Jahr ran durfte. Šeško hatte jetzt tatsächlich auch einen Startelf-Einsatz sogar, ich glaube davor zweimal von der Bank, wo er jetzt nicht so effektiv war wie dann in den ersten Auftritten. Deswegen sehe ich so seinen Vorsprung in Bezug auf die individuelle Qualität oder das Potenzial jetzt einfach kurzfristig auch nicht mehr so groß, dass ich sage, um jeden Preis lässt du den starten. Würde ich daher vielleicht sogar auch leicht zu Pausen tendieren fürs Wochenende.
Und ich glaube, was man dann jetzt auch noch eben einschätzen sollte, wäre dann auch so, würdest du ihn dann auch aufstellen? Also Pausen? Die Sache, ja, weil die Sache ist, natürlich gegen Darmstadt musst du es fast tun, aber ansonsten seine Punkteausbeute, nachdem wir jetzt gerade so viel gelobt haben für sein Spiel, die Punkteausbeute ist ja wirklich mager.
Wow. Ja.
Deswegen wäre jetzt so die Frage, würdest du ihn dann aufstellen? Weil ich, wenn ich jetzt davon ausgehe oder der Überzeugung davon bin, dass er startet, würde es mir schwer fallen, zu sagen, gegen Darmstadt stelle ich ihn nicht auf.
Ja.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn ich ein paar Optionen hätte, die auch Startelf spielen, würde ich mich vielleicht eher für jemand anders entscheiden.
Also ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, wenn es Richtung Wochenende absehbar ist, dass die Chance wirklich sehr, sehr groß ist, dass Pausen startet und nicht nur so ein Gamble, wie wir ihn jetzt hier gerade einschätzen, dann würde ich mit Pausen gehen, weil ich habe gerade mal geschaut, mit guten 9 Millionen Marktwert ist das dann halt so einer von denen, also letzte Woche zum Beispiel, es ist dann anders gekommen. Er hat, glaube ich, die besten Punkte für Leipzig gemacht. Aber Klostermann ist auch normalerweise jemand, von dem du keine riesen Punkte erwartest. Den habe ich trotzdem in jeder Challenge letzte Woche gestellt. Weil du halt einfach, das war natürlich nochmal eine Ecke günstiger. Ich glaube, da lagen wir irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen. Aber wenn du halt einen Leipziger Starter gegen einen Aufsteiger stellen kannst, offensiv, wo du auch noch wirklich die berechtigte Hoffnung auf einen Scorer machen kannst und dich da unter 10 Millionen bewegst, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei für mich. Also wenn wirklich die Aussage von Rose ist, ey, ja, in der Spieltags-PK, Šeško, müssen wir mal Abschlusstraining abwarten, ob er eine Kaderoption ist und hin und her, dann würde ich mit Pausen am Wochenende gehen. Wenn es einfach weiterhin so ist, dass er sagt, yo, der ist spielfit, wir werden sehen, wer sich fürs Wochenende jetzt eher anbietet, dann würde ich, glaube ich, die Finger von lassen. Weil dafür, hast du schon ganz richtig gesagt, wäre mir das Risiko zu hoch, dass Pausen dann, wenn er nicht trifft, selbst bei einem Sieg wahrscheinlich am Ende irgendwo bei 80 Punkten landet.
Ja.
Jo, und dann drittes Duell noch, und das sind so, glaube ich, die beiden, ja, ich tue mich ein bisschen schwer, die beiden Shootingstars zu sagen, weil Simmons brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Openda habe ich irgendwie das Gefühl, obwohl der mittlerweile auch echt eine richtig gute Quote auflegt, auch in der Champions League schon für Leipzig getroffen hat und im Prinzip seinen Stiefel darunter spielt, ja, fliegt er so ein bisschen unterm Radar, oder? Also, er ist jetzt nicht derjenige, über den, wie über den Simmons, die ganze Liga spricht, obwohl er jetzt schon aus dem Kopf jetzt einfach mal 5, 6 Scorer auf jeden Fall schon gesammelt hat dieses Jahr.
Ja, ich glaube 6 sind. Ich glaube 4 Tore, 2 Assists, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, also ich gehe total mit. Ich glaube nur, dass es halt auch schwierig ist, während es Leute gibt wie Sané, der deutscher Nationalspieler ist und gerade einen Höhenflug hat, ob du einen Tell hast, der eine Wahnsinnsquote hat, in aller Munde ist, auch irgendwie nur ein halbes Jahr älter, glaube ich, ja, älter als Mukoko, ja, der ist natürlich in aller Munde, ein Simons, der auch in diese Liga reinkommt und da auch alles auf den Kopf stellt, die Leverkusener, die spannend sind, vor allem mit einem Boniface, der auch so einschlägt, den auch davor keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Da ist es dann, glaube ich, schwierig, als ein Openda dann auch noch zu glänzen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist eine super spannende Bundesliga-Saison. Aber du hast vollkommen recht, es ist so ein bisschen, ja, läuft immer noch so ein bisschen unter dem Radar dafür, dass er 6 Scorer gesammelt hat.
Ja.
Ich glaube aber, nachdem wir jetzt auch beide schon gelobt haben, ich glaube, du kannst gerade in diesem Matchup mit beiden nichts falsch machen. Ich dennoch würde mit Xavi Simmons gehen, einfach nur aus den Gründen, noch mehr Spielanteile, der legt auf, der schießt selber Tore, der ist überall auf dem Platz, egal ob es Dribblings, Pässe, kreierte Großchancen oder halt eben direkte Torbeteiligungen sind, da sehe ich einfach mehr Punkte liegen. Ist so ähnlich, so ein bisschen wie Malen Reus, sage ich jetzt mal. Da sehe ich einfach mehr Punktepotenzial bei Simmons, was jetzt aber den Leuten jetzt keine Angst machen sollte, da Openda aufzustellen.
Ich merke schon, wir sind irgendwie öfter einer Meinung, als wenn Janni und ich hier sitzen.
Ja, aber das haben wir öfters. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal, wenn wir zu zweit aufgenommen haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Reibung.
Ja. Die ist nicht da, aber vielleicht hilft es ja trotzdem so ein Stückchen weiter zumindest, was wir hier so fabrizieren. Ich würde auch mit Simmons gehen und nur ganz kurz nochmal als kleiner Disclaimer, versteht's nicht falsch, Kickbase marktwerttechnisch ist Openda jetzt schon oberstes Regal. Wir haben natürlich vor allem so über allgemeine Wahrnehmung, Berichterstattung und so gesprochen jetzt. Ne?
Genau, ja.
Dann abschließend, ich habe schon gesagt 2-0 Leipzig, was ist dein Tipp?
Ich gehe sogar mit einem 3-0.
Alright. Nächstes Spiel, und da tue ich mich ergebnistechnisch ganz schwer, muss das vielleicht noch so ein bisschen auch von deiner Expertise jetzt abhängig machen. Oh. Wie siehst du Hoffenheim gegen Frankfurt am Wochenende?
Boah, das ist wirklich Blackbox. Eine harte Nuss. Also ich glaube, das wäre auch so ein Klassiker, um da mal so ein Unentschieden zu tippen, so ein 1-1, 2-2. Ich finde es auch eine ziemlich, ziemlich harte Nuss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht sogar einfach noch ein bisschen mehr Vielleicht bin ich ein bisschen mehr auf der Seite von Hoffenheim, auch wenn es ein bisschen wehtut, aber irgendwie Frankfurt gefällt mir diese Saison einfach nicht so vom Spielerischen her.
Ja, ja, ich bin extrem unschlüssig und wäre auch irgendwie dabei gewesen zu sagen, ey, vielleicht ein Unentschieden. Ich meine, Frankfurt defensiv extrem stabil, offensiv fehlt noch ein bisschen der Output, Hoffenheim eigentlich offensiv sehr stabil unterwegs, reicht das dann für die sehr sichere Frankfurter Defensive? Man weiß es nicht. Ehrlicherweise Heimspiel für Hoffenheim jetzt vielleicht auch nicht so das Riesenargument. Wenn es jetzt in Frankfurt wäre, hätte ich das vielleicht noch angeführt, dann ja. Richtung Eintracht. Aber ich finde es auch extrem schwer. Gehen wir vielleicht erstmal einfach nur zu den Spielerduellen, weil ich glaube, da können wir jetzt lange sonst um den heißen Brei herumreden und kommen schwierig einen Schritt weiter. Prömel gegen Stach ist, glaube ich, ein Duell. Ich weiß nicht, ob es am Wochenende oder Richtung Wochenende wieder mehr zum Thema wird. Aktuell so in den Predicted Lineups sehe ich eigentlich immer Prömel als gesetzt aufgrund seiner letzten Partie, wo er natürlich mit zwei Scorern ordentlich geglänzt hat. Stach sogar nur als Alternative, falls ein Kramaric fit werden sollte. Wie siehst du die Rolle der beiden im Moment?
Ja, also ich sehe Prömel auch auf jeden Fall als festgesetzt. Ich glaube, Stach ist halt so ein bisschen ja, am Struggeln dann manchmal, einfach, was du gerade erwähnt hast, mit einem Kramaric dann aber auch gleichzeitig hast du vorne drin nicht, als würde Stach Stürmer spielen, aber hast du trotzdem immer noch einen Weghorst drin, der irgendwie auch deutlich mehr spielt, als ich es vielleicht sogar erwartet hätte, vor allem nach dem Berisha-Transfer. Mhm. Aber auch da ein Berisha, der sofort für einen Weghorst einspringen kann, weißt du, sonst hätte man ja sagen können, Kramaric mal wieder vorne rein, ja, auch wenn er das jetzt, wenn das nicht seine angedachte Rolle ist, aber ein Kramaric vorne rein, ein Stach kann dann spielen. Ja, irgendwie schwierig, weil dafür, dass er ja auch enorme Qualitäten hat, aber ich glaube, damit muss man sich bei dem Kader aktuell abfinden und ich glaube halt auch, dass man vielleicht nicht zwingend erwartet hat, dass ein Maximilian Bayer so konstant
so durch die Decke geht.
Genau.
Ja. Ja. Übrigens, Maximilian Bayer, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, aber für die U21, glaube ich, als Kapitän aufs Feld gegangen jetzt in den letzten Partien. Da dachte ich auch, also ich meine, ich bin da nicht tief genug drin, um einen Bayer jetzt final irgendwie sehr gut einschätzen zu können bezüglich seiner Führungsqualitäten, seiner Art auf dem Platz und so weiter. Aber die letzten zwei Jahre für Hannover und auch, ja gut, dieses Jahr in Hoffenheim ist er natürlich in der Hierarchie schon noch relativ weit unten angesiedelt, glaube ich, trotz seiner Leistung. Aber ich habe ihn jetzt nie als jemanden wahrgenommen, der irgendwie laut ist, der extrem pusht, der irgendwie seine Mitspieler da extrem mitreißen kann und sehr, sehr dynamisch irgendwie unterwegs ist von seiner Art und Weise. Deswegen hat mich das schon ein bisschen gewundert, jetzt auch in der U21. Könnte ich mir natürlich auch vorstellen, jetzt in der aktuellen Form, einfach mit dem Flow, dass das so eine Art einfach mal auch so ein Belohnen ist. Ne?
Ja.
Glaube ich, ist schon da auch noch so die Bühne für gegeben in der U21. Aber ja, das nur am Rande erwähnt. Prömel Stach, ich finde es extrem schwer sogar, ehrlich gesagt. Weil ich finde, Stach ist brutal gut angekommen in Hoffenheim.
Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, oder das wäre sogar in meinen Augen die beste Option für Frankfurt für Hoffenheim am Wochenende gegen eine Dreierkette von Frankfurt, die extrem robust ist, nicht vielleicht einfach einen Weghorst da reinzuschmeißen, der sich wieder aufreibt und wo der Output bislang halt leider relativ überschaubar war. Ich meine, die sind einer der besten 4-5 Angriffe der Liga und Weghorst hat noch nicht einen Scorer gesammelt dieses Jahr. Ist jetzt, glaube ich, letztes Spiel auch schon von der Bank einmal gestartet. Jetzt angeschlagen bei der Nationalmannschaft, soll zwar nichts Gravierendes sein, wird auch wieder fit dann zum Wochenende, so wie es aktuell ausschaut. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Stach und Prömel beide spielen und dann eben einen Kramaric mit Bayer vorne, so wie du es gesagt hast, oder vielleicht, wenn Kramaric es auch nicht rechtzeitig schafft, fit zu werden, oder ohne das auch gestrichen, wenn Kramaric es nicht schafft, dass dann ein Berisha oder ein Weghorst wieder zur Alternative werden. Grundsätzlich glaube ich aber, dass ein Prömel, der jetzt natürlich wieder ein absolutes Prime-Spiel hatte, eigentlich diese Box-to-Box-Aktionen und diese Assist, die er jetzt schon, glaube ich, dreimal dieses Jahr wieder für Bayer geliefert hat, eigenen Torerfolg noch dazwischen, dass das eigentlich die letzten Wochen und Monate nicht mehr so krass zur Geltung kam und dass ein Stach da extrem gute Rohpunkte gesammelt hat. So, deswegen, wenn beide auf der Platte stehen, würde ich sogar mit Stach gehen fürs Wochenende. Ist halt, wie gesagt, eine Frage der Personalien, eine Frage dessen, was sich da bis zum Wochenende noch entwickelt. Aber wenn es danach aussieht, dass beide starten, würde ich sogar mit Stach gehen.
Ja, verstehe ich. Ist ein kleiner Gamble, aber ja würde ich mitgehen. Ich möchte noch eben ganz kurz eine Sache. Ich weiß, wir reden schon generell sehr viel. Nichtsdestotrotz, ich wollte meine Aussage nicht einfach nur stehen lassen, als ich gesagt habe, Frankfurt gefällt mir dieses Jahr nicht so, weil das ist eine sehr, sehr leere, sehr leere Aussage. Ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich jetzt anschaut, wie gespielt wurde, waren es ziemlich viele Unentschieden. Ich muss jetzt gleich nochmal kurz reinschauen. Und die Siege, die sie geholt haben, waren gegen Darmstadt, glaube ich, am ersten Spieltag. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, genau, am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim. Also man hat gegen Heidenheim und Darmstadt, man hat nur gegen die zwei Aufsteiger gewonnen, hat aber auch dann Punkte liegen lassen. Gegen Köln zum Beispiel, die jetzt gerade im Tabellenkeller hocken, gegen Bochum auch nur unentschieden gespielt, also gegen Köln auch unentschieden gespielt, das wollte ich damit sagen, mit Punkte liegen lassen. Auch gegen Mainz, das sind, also die hatten bisher ein so eigentlich vermeintlich einfaches Programm und haben da so viele Punkte liegen lassen, wo ich mir halt auch eben denke, so dieses so, ja, da muss man, also ich finde, bei so einem Unentschieden kann man auch manchmal dann so ein bisschen über sich hinauskommen und einfach sagen, so, wir holen das jetzt. Und das gerade gegen so Teams, die jetzt im Tabellenkeller stehen, da hätte einfach viel mehr drin sein müssen. Deswegen bin ich super skeptisch und würde das aus dem Grund eher mit Hoffenheim gehen.
Ja,
guter Take. Auch wenn ich es schwierig finde, ja.
Guter Take. Dann lass uns erstmal mit den beiden Spielerduellen weitermachen, bevor ich mich dann auch ergebnistechnisch festlege. Grilic gegen Skiri, die beiden Organisatoren da aus dem Zentrum. Wen würdest du picken fürs Wochenende?
Ich muss mir mal kurz Grilic-Punkte mir einmal kurz anschauen, weil ja Skiri schon auch irgendwie nicht so integriert wirkt und wird, habe ich so das Gefühl. Würdest du da mitgehen?
Ja, ich finde es extrem schwierig, weil ich finde, so die letzten ein, zwei Wochen oder ein, zwei Spieltage hat sich jetzt auch so ein bisschen dieses Doppelzentrum mit Lars und Skiri gefunden, wo ich von ausgehe, dass das weiterhin Bestand hat. Und in dem Verbund ist Larsson auch schon ein sehr organisierender zentraler Mittelfeldspieler, der jetzt nicht unbedingt dauernd irgendwo am 16er, im 16er mit tiefen Wegen und sonst was auftaucht. Und das gibt Skiri, finde ich, und also das fand ich auffällig in den letzten Spielen, auch wieder mehr Freiheiten im Sinne von, dass er halt mal hier und dann einen Abschluss nimmt. Ich habe da eine Situation im Kopf letzte Woche, wo Knauf ihm das Ding dann mit der Hacke noch auflegt und er 1 gegen 1 gegen den Torwart auftaucht. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die Momente, die er jetzt wieder vermehrt haben wird, dadurch, dass du daneben halt einen sehr nüchternen, also nüchtern agierenden, einen sehr organisierenden zentralen Mittelfeldspieler hast, der halt so ein bisschen diese Verwalterrolle spielen kann, die sonst einen Skiri spielen musste, wenn du einen Dina Ebimbe daneben auf der 8 hast oder sowas. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar, also grundsätzlich ist das komplett 50-50 für mich, das Duell, weil beide Spielanteile durch Spielaufbau, beide Teams aber vom Spielaufbau grundsätzlich eher so, dass sie jetzt nicht so hoch spielen, dass du sagst, sie machen 100 Rohpunkte in der gegnerischen Hälfte durch Spielaufbau, aber auch nicht, dass du sagst, die tun dann nur irgendwie am eigenen 16er rum. Beide Spieler, die jetzt nicht extrem oft irgendwie Richtung gegnerisches Tor die Aktion fahren, aber eben genau durch diesen Faktor, den ich gerade genannt habe, dass ich Skiri da jetzt eher ein bisschen häufiger wieder erwarte, würde ich sogar mit Skiri gehen, weil ich da einfach eher auf einen Scorer hoffen würde.
Okay, dann haben wir die erste Reibung, weil ich habe mir jetzt gerade nochmal die Punkte auch von Grilic in Ruhe angeschaut. Ich glaube, ich bin auch total bei dir. Das ist das Paradebeispiel für ein 50-50-Duell, sowohl was Punkteausbeute angeht, als auch also du hast es gerade perfekt beschrieben, deswegen würde ich jetzt die Aktion eben nicht nennen, weil ich fand das schon richtig, was du gesagt hast. Nichtsdestotrotz glaube, was ich damit sagen will, ist, wenn ich jetzt sagen würde, für den Rest der Hinrunde, Grilic oder Skiri, würde ich einfach wirklich sagen, ist egal. Für den Spieltag, nachdem, wie ich mir gerade nochmal die Ergebnisse von Frankfurt angeschaut habe, würde ich einfach damit gehen zu sagen, die beiden holen gleich viele Punkte, aber Grilic mit dem Heimspiel und vielleicht sogar ein bisschen der Nase vorn und eventuell einem Sieg, würde ich mit Grilic gehen.
Finde ich geil, ich bin Grilic-Besitzer, nehme ich mit.
Sehr gut, war das doch wieder diplomatisch.
Ja. Drittes Duell, Götze gegen Chaibi. Und da lege ich jetzt mal wieder vor, finde ich nämlich was so grundsätzlich, ich will nicht sagen ähnliche Spielertypen, aber ähnliche Aktionen, die sie Kickbase-relevant machen, so blöd gesagt jetzt. Chaibi, glaube ich, schon eher der Mann für die Standards jetzt sogar, was dann so ein bisschen das Metronom in seine Richtung ausschlagen lässt. Ich finde aber trotzdem, also auf der einen Seite, ich bin kein Frankfurter und trotzdem geht mir das so geisteskrank auf den Geist, wie Götze seit anderthalb Jahren irgendwie gefühlt darum bettelt, für gelbe Karten wegen Meckern gesperrt und kritisiert zu werden. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie der teilweise auf dem Platz unterwegs ist. Auch wenn, ich glaube, ich habe die Aktion jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber die letzte gelbe, die er sich da eingehandelt hat, weswegen er ja dann, glaube ich, auch schon das erste Spiel dieses Jahr gesperrt war, als offensiver Mittelfeldspieler nach 7 Spieltagen, war eine, die ich gar nicht mal unberechtigt für ihn oder aus seiner Sicht gesehen habe. Oder war es sogar, nee, gelb-rot hat er bekommen und deswegen war er ein Spiel gesperrt. So war es. Genau, aber auf der einen Seite ist das, glaube ich, schon was, was mittlerweile so ein Stück weit auch einem Trainer zu denken gibt, weil das jetzt schon echt lange so ist, dass ein Götze da irgendwie immer wieder im Moment dadurch auffällt, ein bisschen zu redselig gegenüber den Offiziellen zu sein. Auf der anderen Seite haben wir halt bei Chaibi wieder das Thema, Nacho auf dem afrikanischen Kontinent, ob der da 100% fit ist halt die andere Frage, ne?
Also ich gehe davon aus, dass das beide wieder spielen werden. Ich bin ja ein bekennender Mario Götze-Fan,
ja,
und finde auch seit seiner Rückkehr super spannend zu sehen, wie erwachsen er Fußball spielt. Also ich meine, wir alle denken bei Mario Götze immer an den Flügelspieler bei Dortmund, der unfassbar schnell ist, der spritzig ist und weiß ich nicht was. Und jetzt hast du da jemanden, der trotz einer verhältnismäßig offensiven Position einfach da vorne wirklich alles verwaltet. Also ich kenne kaum Spieler, die so eine Wahnsinnsübersicht haben in der Bundesliga wie Mario Götze. Nichtsdestotrotz finde ich ein Chaibi. Ich habe diese Lobeshymne jetzt einfach mal rausposaunt, damit ihr seht, dass ich schon ein bisschen voreingenommen bin. Aber ein Chaibi finde ich spannender, auch was Kickbase angeht. Ich glaube, dass der offensiv mehr Aktionen haben wird als ein Götze. Götze eher derjenige ist, der den vorletzten Pass spielt. Deswegen, die Punkteausbeute dieses Jahr, aber auch letztes Jahr, war mir persönlich zu mager. Ich habe mir viel mehr erwartet. Aber ich muss dennoch sagen, ich fand ihn trotzdem für das Spiel der Frankfurter bisher immer super, super wichtig. Ich glaube aber, aus Kickbase-Sicht macht ein Chaibi vielleicht mehr Spaß.
Ja, sind wir wieder auf einer Seite. Auch an der Stelle sei von mir nochmal gesagt, Götze natürlich absolut kranker Zocker, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Also was der, glaube ich, mit 70% der Bundesliga-Verteidiger einfach jetzt gar nicht mal im Sinne von achtmal den Ball durch den Schlauch spielen und keine Ahnung, den fünfmal um sich selber im Kreisel drehen lassen, gar nicht mal aus der Sicht, sondern eher so im Sinne von, wie der einfach mit cleveren Finden, mit einzelnen Blicken, mit gezielten Pässen, mit cleveren Bällen und Aktionen, also das ist halt wirklich der Inbegriff von einem, ja, man muss es so platt sagen, von einem extrem cleveren Fußballer in meinen Augen.
Ja.
Das sei nochmal gesagt an der Stelle, ich würde aber auch mit Chaibi gehen. Dann Ergebnistipp, eingangs hattest du gesagt, Klassiker für Unentschieden tippen. Ich merke, du bist eigentlich so ein bisschen Richtung Hoffenheim jetzt geschwappt, oder?
Ja, ich mache den zweiten Klassiker. Ich sag 2-1 Hoffenheim.
Dann gehe ich mit 1-1.
Okay. Wir müssen uns das im Nachhinein oder jetzt gleich auch mal notieren und mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, ich ticker es mal hier jetzt schon dahinter in unseren Plan. Wir hatten 2-1 und 1-1. Zum Rest machen wir es dann später. Aber ab jetzt führen wir es fort.
Sehr gut.
Wolfsburg gegen Leverkusen. Auch ein Spiel, wo ich sage, es würde mich nicht wundern, wenn Leverkusen gegen einen Kovac-Wolfsburg, was gerne mit wenig Spielanteilen arbeitet, was darauf vorbereitet ist, wenn die Leverkusener kommen, dass du da im Prinzip viermal den Ball am Fuß hast gefühlt in dem Spiel, was einfach effektiv ist, vor allem vorneweg. Es wird mich nicht krass überraschen, wenn wir nächste Woche hier sitzen und sagen, ja, eigentlich, wenn man so von hinterher drauf guckt, irgendwann muss es passieren und war jetzt der Klassiker, dass es in Wolfsburg passiert, oder?
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich kann mir auch gut vorstellen, gerade jetzt auch mit der Länderspielpause, dass Kovac genug Zeit gehabt haben wird, um sich da einen Matchplan auszuarbeiten.
Ja.
Würde ich grundsätzlich total mitgehen. Andererseits, Leverkusen, wenn wir jetzt...
Ist zu krass, ne?
Ja, und das wäre genau das Ding, wenn wir jetzt über die Bayern reden würden und wir sagen, da kommt der Tabellenführer zum Siebplatzierten in Form von Wolfsburg, dann würden wir auch nicht drüber reden. Und Leverkusen hat noch nicht verloren, hat nur ein Unentschieden gespielt, ansonsten alle 6 Spiele gewonnen. Tabellenführer, also du musst mit Leverkusen gehen.
Ja, vor allem, ich meine, wir haben es ja, oder ich habe es ja gerade schon gesagt, Wolfsburg gibt viele Spielanteile ab, lässt den Gegner machen. Also selbst wenn das am Ende ein enges Spiel wird, selbst wenn es ein 1-1 wird, selbst wenn Leverkusen das verliert, werden die Rohpunkte mindestens passabel werden. Einfach durch die Art und Weise, wie dieses Spiel ablaufen wird. Weil da, glaube ich, können wir uns relativ sicher sein, dass das jetzt kein Spiel ist, wo Wolfsburg auf einmal mit extrem hohem Pressing und 50-50 Ballbesitz gegen Leverkusen überrascht. Also da wird das Übergewicht schon ziemlich sicher beim Auswärtsteam liegen. Aber sehen wir ja dann grundsätzlich ähnlich. Sollte aber, glaube ich, trotzdem hier an der Stelle mal so adressiert worden sein. Wolfsburg ist einfach ein gefährlicher Gegner. Da kann immer alles passieren.
Ja.
So, Baku gegen Rogerio.
Boah, ich habe mich letztens, habe ich mich das sogar gefragt gehabt. Also Wolfsburg ist jetzt nicht die Mannschaft, die ich akribisch verfolge. Und ich dachte mir, was macht eigentlich Riedle Baku? aber man muss eigentlich mit Baku gehen, um ehrlich zu sein. Ja. Also, weil Rogerio hat ehrlich gesagt, und das kann ich jetzt mal, wenn ich jetzt schon einmal wieder hier bin, dann kann ich es auch sagen, der hat auch wirklich gar nichts gezeigt.
Ja, es ist halt wirklich so, plus dass er aktuell angeschlagen ist, plus dass ein Kovac vor dem letzten Spiel auch gesagt hat, ein Baku bekommt jetzt die Chance, in Anführungsstrichen, sich da sozusagen wieder festzuspielen auf seiner Seite. Das Problem ist leider nur, gegen Stuttgart sah er nach diesem Zitat von Kovac wirklich nicht besonders gut aus. Deswegen, es ist für mich schon eine heikle Geschichte, unabhängig davon, dass ich gegen Leverkusen nicht aufstellen würde am Wochenende, wäre Baku jemand, von dem ich, auch wenn ich auf Wolfsburg setzen würde, die Finger lassen würde, weil ich es echt eng einschätze. Aber ich glaube auch, Baku kommt es gerade einfach sehr gelegen, dass ein Rogerio auch noch angeschlagen ist. So Szenario, was jetzt nicht eintreten wird, einfach faktisch nicht eintreten wird, aber angenommen, ein Kilian Fischer wäre jetzt bei 100% schon und hätte vielleicht ein, zwei Spiele gemacht, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du einen vielleicht etwas stabileren auf defensiver Seite Kilian Fischer gegen Leverkusen verteidigen lassen würdest als einen Baku. Aber die Möglichkeit hast du nicht. Gut, dann einer der Scorer, der auch, ich will nicht sagen, unterm Radar fliegt, weil die letzten Wochen hat er auch einfach nicht mehr so krass häufig getroffen, wie es dann die anderen Kollegen da in den Sturmspitzen der Republik getan haben, der aber trotzdem ziemlich gut insgesamt performt hat bislang. Jonas Wind oder Ezekiel, wie auch immer, Palacios.
Ich glaube Ezekiel, oder?
Ja, aber spricht man den dann wirklich? Ich weiß es nicht. E-Punkt Palacios. Wer macht's?
Wind ist natürlich immer spannend aufgrund der Ausbeute, die er dieses Jahr hat. Ich glaube, da braucht man sich auch keine Sorgen machen, was die nächsten Spieltage grundsätzlich angeht. Wie oft habe ich halt schon grundsätzlich gesagt? Ist das mein neues Wort? Wow. Aber ich, das werdet ihr gleich noch an meinem Ergebnistipp gleich erfahren. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg treffen wird. Ja. Und deswegen würde ich eher mit Palacios gehen, zumal, glaube ich, der letzte Stand war, dass er Fieber hatte. Das ist dann auch immer so eine Frage, wie sehr schont man da einen oder wie sehr zerlegt es da einen auch. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die Meldung ist ja auch schon ein paar Tage alt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der nicht spielen wird. Deswegen Palacios.
Ja, denke ich auch. Würde ich auch mit Palacios gehen, sogar auch ziemlich deutlich, weil ich da auch nicht... Ja, zumindest mit wenig Spielanteilen. Also trifft ein Wind, macht er seine 120. Trifft er nicht, dann wird es, glaube ich, zappenduster da im Windpunktekeller. Drittes Duell für diese Partie. Und da vielleicht einmal kurz eingeleitet. Ich sehe Teller und Stanisic als extrem interessante Personalien fürs Wochenende. Auf der einen Seite hast du einen Tar mit Deutschland in Amerika, hast du einen Cousinou, der angeschlagen nicht mit zur Nazio gereist ist, zwar wieder fit sein sollte, nee, andersrum, Tabsoba ist angeschlagen nicht mit zur Nazio gefahren, sollte zwar wieder fit sein, aber sollte man zumindest mal im Hinterkopf haben, denn Cousinou ist unterwegs. Du hast im Prinzip, nah an der Dreierkette in der Leverkusener Startelf nur noch einen Stanisic, der zwar auch bei der Nazio ist, aber zumindest mal in Europa unterwegs. Wir müssen das zwar jetzt auch zu keinem größeren Argument machen, als es ist mit diesen Länderspielreisen, aber ich meine, die Erfahrung lehrt es uns ja immer wieder, wenn Leute da wirklich ellenlange Anreisen und Rückreisen und sonst was haben. Jeder von uns kennt selber, wenn du mal einen Langstreckenflug hinter dir gehabt hast, das kann dich schon ordentlich irgendwie aus der Balance kippen lassen. Und deswegen ist das für mich auch hier eventuell ein Argument dafür, dass Stanisic die Chance in der Dreierkette bekommen könnte. Auf der anderen Seite haben wir in der Offensive einen Boniface mit der Nazio in Afrika unterwegs. Wir haben einen Hofmann, einen Wirtz mit Deutschland unterwegs. Also auch da, wir haben einen Adli, der jetzt neuerdings für Marokko spielt und da auch ja weit, weit weg von Leverkusen aktuell ist. Und haben einen Teller, der als in Anführungsstrichen einziger aus der Offensivreihe, der für die Startelf in Frage kommt, ja, auch nicht mit der Nazio sogar, oder was heißt auch, ne, Stanisic in Europa, Teller gar nicht mit der Nazio unterwegs, der für mich deswegen auch eine Alternative fürs Wochenende wird. Auf wen würdest du da eher gamblen und wie siehst du die Startelf-Chancen von beiden?
Ich würde auch in dem Duell eher mit Teller gehen, einfach nur, weil die Einsatzzeit bei Stanisic so gering war und ich weiß nicht, ob ich was übersehe. Ich meine, seitdem ich jetzt hier nicht mehr im Podcast sitze, kann man sich da ja auch manchmal so ein bisschen drauf ausruhen. Aber vielleicht übersehe ich was. Aber ich finde, in der Diskussion um die Dreierkette bzw. die Verteidigung hat mir Incapié noch gefehlt.
Aber der ist auch unterwegs. Also den habe ich jetzt gerade vergessen, aber der ist mit Ecuador auch unterwegs.
Ist der unterwegs?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Okay.
Also, wenn du noch was zu sagen hast, sag mal gerne, dann versichere ich mich nochmal. Aber Moment, gib mir 2 Sekunden.
Genau, also ich kann dazu auch einfach nur sagen, dass ich einen Teller da auf jeden Fall in der Offensive ähnlich wie einen Adli sehe. Ich glaube, ein Logic wird da nicht den Vorzug vor einem Teller bekommen, um ehrlich zu sein.
Ja,
denke ich auch nicht. Ja, und ansonsten, ja, Stanisic einfach zu wenig Spielzeit bisher gehabt, was mich übrigens auch total wundert, aber es wird seine Gründe haben. Andererseits muss man natürlich sagen, Stanisic ähnlich wie bei den Bayern, wenn er spielt, dann macht das halt immer solide, ne? Also ich bin jetzt kein riesen Stanisic-Fan, liegt aber auch daran, dass er für mich einfach jemand ist, der seinen Job halt macht. So.
Ja,
und so nicht mehr, nicht weniger. Ist in der Bundesliga sehr, sehr viel wert, aber nichtsdestotrotz hätte ich vielleicht mehr Bock auf die Offensive.
Ja, fühle ich. Hincapié übrigens letztes Länderspiel mit Ecuador in der Nacht auf den 18. Oktober, also auf Mittwoch noch in Ecuador gegen Kolumbien. Also
ja,
der hat auch ein bisschen was hinter sich, wenn er dann wieder im Lande ist. Gut, dann hinten raus noch kurz Ergebnistipp. Jetzt lege ich mal vor, da musst du, aber du hast schon gesagt, du traust wolltest du kein Tor zu. Ich glaube, das wird ein Spiel, was Leverkusen krass kontrollieren wird, wo Leverkusen liefern wird, wo aber Wolfsburg irgendwann wieder aus heiterem Himmel mit Jannis Liebling, Yannick Gerhardt auftaucht und da zumindest ein Netz macht. Ich sage, das wird ein 3-1 für Leverkusen.
Okay, dann nehme ich die Differenz, weil ich sage 0-2.
Okay, hatten wir, glaube ich, auch schon andersrum in der Konstellation heute. Weiter zur nächsten Partie. Wir sind gerade mal bei der Hälfte angekommen. Also ich glaube, das wird heute ein bisschen mehr als eine knackige Spieltagsvorschau. Freiburg gegen Bochum. Titi, dein Senf dazu.
Boah, also ich muss ehrlich gestehen, das kann man jetzt, wenn man nicht wöchentlich hier hockt, auch einfacher sagen, aber dass mich die Leistung der Freiburger nicht sonderlich überrascht. Ich habe das schon so ein bisschen im Vornherein gesagt, dass die sich schwer tun werden dieses Jahr. Ich glaube, die haben ja auch nur einen Transfer getätigt, richtig? Den Adamu, oder?
Ja, Adamu, der aber noch nicht so viele Spielanteile hat.
Einzelmal
ist er schon gestartet, aber ja.
Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber ich glaube, das war der einzige Transfer dafür, dass die ganzen Mannschaften um Freiburg rum sich so verstärkt haben, da so viel Bewegung drin war, habe ich mir schon gedacht, dass die sich vielleicht ein bisschen schwer tun werden. Nichtsdestotrotz musst du gegen Bochum musst du eigentlich Punkte holen, vor allem daheim. Deswegen würde ich da schon auch auf jeden Fall mit den Freiburgern gehen. Auch wenn wir immer wissen, dass Bochum auch wirklich, wirklich eklig zu bespielen ist.
Ja, würde ich, glaube ich, ähnlich sehen. Freiburg echt nicht überzeugend bis jetzt dieses Jahr. Aber ich finde trotzdem, dass Freiburg so ein bisschen, also kann man jetzt auch einfach sagen, wenn man jetzt den Vergleich zur Union zieht, die natürlich im Moment gar nichts holen, dass das irgendwie noch besser aussieht, das lässt sich alles sehr einfach sagen, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg so leistungstechnisch trotzdem, also ich kann jetzt nicht sagen, weiterhin stabiler ist, weil stabil ist das absolut nicht, was da an Punkten rumkommt im Moment, aber so irgendwie, also ein Streich verkünstelt sich weiterhin nicht, man besinnt sich darauf, was man kann und was man nicht kann, ja gut, dann gerätst du bei Bayern so vom Spiel her zwar mal ordentlich unter die Räder, aber irgendwie, finde ich, hat man bei Freiburg immer das Gefühl, das ist eine Mannschaft, so wenn die jetzt zu Hause gegen Bochum am Wochenende spielen und Normalleistung bringen, Normalform an den Tag legen, dann holen die da halt die 3 Punkte und dann ist auch erstmal Ruhe, so, weißt du?
Ja.
Und da vom Gefühl her würde ich auch damit gehen, dass sie das dann am Wochenende zu Hause ziehen gegen Bochum. brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr krass vertiefen, weil wir sehr ähnlich wieder sehen. Wenn wir dann in die Duelle gehen, hatte ich mitgebracht, Doan oder Gregoric, hat sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen auserzählt schon fast, weil Gregoric, glaube ich, von der Nazio sogar schon abgereist ist und irgendwie doch noch nicht so richtig als Option in Frage kommt. Deswegen überspringen wir das mal schnell. Und dann habe ich noch zwei Duelle, die ja nicht teamintern sind, sondern einmal das Duell Eggestein gegen Stöger.
Ja.
Dass du wie sehen würdest?
Ich würde da mit Eggestein gehen. Ich hatte, war lange Stöger-Besitzer, habe mich dann aber schweren Herzens getrennt. Einfach nur, weil mich diese zwei Spieltage, an denen er nicht performt hat, schwer irritiert haben. Jetzt klar, bei dem 0-0 gegen Leipzig, die 100 Punkte gerade so geknackt. Ich sehe
aber das ist schon, ganz kurz, aber das ist schon stabil, oder? Also ja, 0-0 Bonus und so, aber gegen Leipzig 100 Punkte ohne Scorer, also
auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich auch so, so blöd es jetzt klingt, ist ja auch irgendwie dann auch so seine Aufgabe, dann auch dann dieses Spiel dann
ja.
so an sich zu nehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gegen Freiburg auch echt nochmal schwierig wird. Also ich glaube, das wird aus Bochumer Sicht auch nochmal eine richtig harte Nuss. Ich glaube, ich würde, ja, wohl, ja. Jetzt hast du mich verunsichert. Weil Stöger halt einfach wirklich alleiniger Spielgestalter bei Bochum ist. So.
Glaubst du, Bochum macht ein Tor?
Ich sag nein.
Dann würde ich mit Eggestein, glaube ich, gehen.
Aha.
Ich sehe es anders. Also ich sage, Freiburgs Defensive, bei allem, was ich eben gesagt habe, ne, mit weiter in sich ruhend und die erledigen ihren Job, so, da rutscht einfach dieses Jahr mal der eine oder andere durch, der letztes Jahr vielleicht noch nicht durchgerutscht ist. Ich glaube, dass Bochum treffen wird. Und ich glaube, dass ein Stöger, ob es dann irgendwie ein Standard ist oder auch auf dem Spiel ein feines Bällchen da wieder in die Spitze, dass ein Stöger seine Finger da im Spiel haben wird. Deswegen würde ich in dem Duell mit Stöger gehen. Weil Eggestein, also ich schiebe da jetzt auch einfach schon mal meinen Ergebnistipp rein. Ich sage, Freiburg zieht das mit 2-1 zu Hause. Dann macht ein Eggestein seine 102 Punkte und ein Stöger landet mit Assist bei 135.
Okay, das ist eine klare Meinung. Ja. Wie gesagt, ich hatte bei dem Duell jetzt nicht so die klarste Meinung. Deswegen mache ich einfach nur Ergebnistipp und sage, es wird ein langweiliges 1-0 für Freiburg.
Ja, habe ich aber auch drüber nachgedacht. Gut, dann noch ganz kurz das dritte Duell hinterher. Lienhard Ordaz dürfte für dich dann klar sein bei einem 1-0, ja. Oder?
Ja, ja. Ja.
Okay. Ich würde auch tatsächlich mit Lienhard gehen, weil ein Ordaz sicherlich ordentlich punkten wird und wenn auch beide Teams treffen, wird er nicht weit weg von einem Lienhard sein. Aber ich glaube, bei den beiden, wo die Upside dann doch recht begrenzt ist, so an wirklich Highscorern, macht es dann Lienhard mit dem Teamsieg.
Ja, glaube ich auch. Ich habe nur gerade kurz noch überlegt, weil Freiburg ja schon auch Spieler hat, wie jetzt ein Höhler, Gregoritsch hast du jetzt erwähnt, bei dem es wahrscheinlich eher schlecht aussieht, aber die du natürlich auch hoch anspielen kannst und auch solltest, dass man da vielleicht dann noch Punkte abgreift. Aber doch, ich glaube, gerade bei einem Sieg und wenn ich auch vorhin mit einem 0-0 gehe, dann Lienhard, ja.
Ja, sehr gut. Dann sechste Partie des Spieltags. Union gegen Stuttgart.
Boah.
Ja, du sagst es. Also starte du gerne mal mit deiner Einschätzung zum Spiel generell.
Ja, also du hast es gerade auch schon erwähnt, Union irgendwie enttäuschend, muss man fast sagen, gell? Ich glaube, erst haben sich alle Unioner drüber aufgeregt, dass man gesagt hat, hey, man spielt jetzt, keine Ahnung, das wievielte Jahr international, beziehungsweise da oben mit. Also zum ersten Mal Champions League, das wissen wir, aber international habe ich ja gesagt, das zählt ja.
Ja.
Dass man halt immer sagt, so, wie lange will man uns noch unterschätzen? Dann muss man sich jetzt aber auch rausnehmen zu sagen, enttäuschend bisher.
Ja.
Stuttgart, ich habe deine Meinung ja schon letzte Woche gehört über Stuttgart, fand ich übrigens richtig geil. Ich glaube, dass es jetzt ein Ding ist, wo ich Stuttgart einfach als die bessere Mannschaft einschätze. Und ich glaube, da sind die Faktoren alte Försterei und Heimspiel vielleicht echt Nebensache.
Ja, also ist schon hart zu sagen, dass das Nebensache ist, weil das ist halt immer ein riesen Faustpfand von Union gewesen, von den Köpernickern. Aber ja, ich sehe es ähnlich. Ich sehe halt noch zusätzlich, dass du eigentlich sogar die letzten Wochen jetzt gar nicht mehr so schlecht performt hast, zumindest vereinzelt, aber dann halt wirklich mit so 90 plus X von Bellingham das 1-0 da kriegen gegen Real, 90 plus Schlag mich tot da von Braga dir noch das Ding fangen, wo du eigentlich am Drücker bist in der Champions League. Es ist halt viel jetzt auch einfach an Momentum gegen Union gelaufen die letzten Wochen. Trotzdem muss man so ehrlich sein, auch was so einfach das Leistungsniveau angeht. Ich meine, hätten sie jetzt weiter ihre Punkte geholt und genauso gespielt, hätte man gesagt, ja gut, das ist das Union der letzten Jahre, so, ne, die sind einfach effektiv, nutzen ihre Chancen, wissen genau, wie sie es zu spielen haben. Jetzt holst du halt mal die Punkte nicht. Wenn du die Punkte letztes Jahr nicht geholt hättest und genau den Fußball, den sie letztes Jahr gespielt haben, da aufgeboten hätten, hätte man halt auch letztes Jahr schon gesagt, das ist einfach zu wenig, so, weißt du, es ist, also Union ist einfach eine krasse Ergebnismannschaft die letzten Monate und Jahre gewesen und jetzt ist halt irgendwie die Zeit, wo die Punkte nicht stimmen und dann wird natürlich auch irgendwie alles drumherum schnell laut, weil du einfach, ja, ganz platt gesagt, viel Angriffsfläche bietest dafür auf dem Platz. Ich sehe auch Stuttgart auf jeden Fall als besseres Team, aber einer, der die letzten Wochen, wo wir gerade dabei waren, dass vereinzelt echt Leistung auf den Platz gebracht wurde, ganz vorne wegmarschiert ist, war tatsächlich wieder Geraldo Becker für Union. Deswegen erstes Duell Becker oder für mich, mal kurz vorweggeschoben, der wahrscheinlich, ja, der Akteur, ich würde sogar sagen, von allen Stuttgartern mit den geringsten erwarteten Punkten. So, ich möchte jetzt nicht sagen mit der geringsten Upside, weil als Offensivspieler hast du natürlich immer irgendwie einen, wie sagt man, einen Frosch in der Tasche, wenn du da irgendwie einen Scorer liefern kannst. Heißt das ein Frosch in der Tasche?
Ich weiß es nicht. Du hast eh immer Redewendungen, die ich noch nie gehört habe. Deswegen lache ich mir eh schon immer ins Fäustchen.
Einen irgendwas in der Tasche gibt's auf jeden Fall. Naja, einen Igel in der Tasche, glaube ich. Einen Igel in der Tasche ist es.
Einen Frosch in der Tasche. Aber ein Igel in der Tasche ist doch, wenn man geizig ist, oder?
Warte mal. Das wird nebenher mal gecheckt. Ich treffe die Aussage noch zu Ende. Becker war jemand. Silas. So. Silas ist jemand, der aus dem Spiel heraus für mich die geringste Punkte-Upside bei den Stuttgartern hat und halt wenn über Scorer tatsächlich kommt. Deswegen habe ich das Duell hier so gewählt. Becker wahrscheinlich am ehesten noch der gute bis beste Performer bei Union gegen wahrscheinlich den mit der niedrigsten Upside bei Stuttgart, Silas.
Ja, ich glaube, da hast du es auch schon wieder perfekt auf den Punkt gebracht. Das sind die beiden, die nur Punkte holen, wenn sie eben scoren. Scoren, warum habe ich das gerade so komisch ausgesprochen? deswegen, ich würde aufgrund des Matchups und dadurch, dass ich sehe, dass Stuttgart das für sich entscheiden wird, würde ich dann auch eher mit Silas gehen, in der Hoffnung, dass er Guirassy einen auflegt.
Ja, gehe ich auch wieder komplett mit. Übrigens, Igel in der Tasche habe ich absolut falsch verwendet eben. Da bleiben wir lieber bei einen Frosch in der Tasche haben, was niemand versteht, aber wo niemand denkt, dass ich Scheiße erzähle.
Ja.
Becker hat einen Frosch in der Tasche. Nee, Silas hat einen Frosch in der Tasche. So. Rohl gegen Zagadou wäre das zweite Duell. Gut auch, dass ich gerade noch so ein bisschen gelacht habe, weil den ersten Namen kann ich niemals ruhig richtig aussprechen. Auf jeden Fall der französische Neuzugang der Stuttgarter gegen den französischen nicht mehr ganz Neuzugang in der Innenverteidigung. Zuletzt Rohl zweimal gestartet. Jetzt habe ich es doch gesagt. Zuletzt er zweimal gestartet. Beim zweiten Mal auch ein Stück weit überraschend, nachdem Zagadou schon bei dem ersten Spiel des Neuzugangs noch, ich glaube, 7-8 Minuten von der Bank bekommen hat, nachdem er angeschlagen war. Dann dachte man, okay, für die Folgewoche wird er schon fit sein. Hat wieder auf der Bank Platz genommen. Rohl ist wieder gestartet. Macht er es auch nach der Länderspielpause wieder?
Ich glaube, Zagadou spielt. Ja, ich glaube, Zagadou macht es wieder. Das hat die Spieltage davor wunderbar funktioniert. Wir kennen es aus Dortmunder Zeiten ja auch schon, dass er einfach auch anfällig ist für so wie Wehchen. Deswegen, glaube ich, hat man da einfach gesagt, komm, entspannen wir uns nochmal. Aber ich glaube, dass der spielen wird, ja.
Ja, gehe ich auch von aus. Ich muss sagen, Rohl hat mich echt positiv überrascht. Also, der hat auch einen richtig soliden Ball gespielt. Gerade dafür, dass halt Stuttgart auch hinten raus extrem mutig dieses Jahr spielt und extrem, riskant ist schwierig, weil die haben schon echt immer auch eine gute Absicherung, ein gutes Gegenpressing, wenn mal was schief geht. Aber da in hinterster Reihe teilweise die Dinge über Kombinationen flach zu lösen in engen Räumen, das hat auch er wieder sehr, sehr gut mitgemacht die letzten ein, zwei Spiele. Deswegen ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen und ist, glaube ich, jemand, bei dem man sich absolut keine Sorgen machen muss, wenn es mal wieder danach aussieht, dass er spielt, den auch einzupacken direkt. aber ich sehe auch für den Spieltag Zagadou und hätte noch das letzte Duell Ito gegen Gosens dabei.
Ich hatte mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, warum du immer so spannende Duelle nimmst, aber die sind halt auch dann deswegen nur so spannend, weil sie halt eben eng sind.
Ja, so.
Ja, also Gosens, finde ich, macht schon auch Spaß, finde ich schon geil, wie der bei Union performt, ist ja dann schon echt an vielen Toren beteiligt gewesen, auch schon viele selber geschossen. Nichtsdestotrotz glaube ich, mit dem Spielanteil trotzdem lieber mit Ito gehen zu wollen. Auch ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele er jetzt wirklich noch übernimmt. Da habe ich jetzt auch in der Vergangenheit jetzt oder in den letzten Wochen nicht mehr ein allzu großes Auge drauf gehabt. Aber er hat ja eigentlich auch immer viele Standards geschossen. Deswegen würde ich lieber mit Ito gehen.
Ja, also sind wir wieder bei allen drei Duellen d'accord. Nehmen wir so mit und hören uns deinen Ergebnistipp noch an.
Ich sag Dreierpack Girassi, deswegen 1-3.
Dann gehe ich mit 1-2 auch für Stuttgart.
Wolltest du auch erst 1-3 machen?
Ja, 1-2, 1-3 hatte ich überlegt eben. Ja. Aber auf jeden Fall dicke Rohpunkte für Stuttgart am Wochenende.
Ja, glaube ich auch.
So.
Und Mainz-Bayern. Ich muss es einmal loswerden, das könnt ihr ja wöchentlich machen. Also die Tore, die Girassi halt bisher geschossen hat, da musst du eigentlich jeden Stuttgarter aufstellen, weil dem musst du ja nur irgendwie einen Ball hinspielen und der macht das Ding rein. Also was der, also die Art und Weise, wie er die Tore in dieser Saison geschossen hat, ist nicht von dieser Welt.
Also wenn Zagadou da mal wieder einen Kopfball über 45 Meter bis in den Mittelkreis klärt, dann habe ich Hoffnung auf jeden Fall, dass Girassi der Erste am Ball ist, weil dann könnte es ein Assist werden.
Ja.
Gut, Mainz gegen die Bayern. Ich glaube, wir haben es eben eingangs, oder was heißt eben, ist schon ein bisschen her jetzt, haben es eingangs besprochen, dass die Statistiken gar nicht mal so schlecht für die Mainzer aussehen. Trotzdem für mich ein ganz klares Spiel für die Bayern. Siehst du es ähnlich oder hast du was gegen einzuwenden?
Sehe ich ähnlich.
Ja, also die Mainzer echt in bedenklicher Form dieses Jahr. Weiterhin sehr, sehr wenig Punkte. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit den drei Spielerduellen fix weiter. Das erste, ich wollte ehrlicherweise einfach nicht drei Bayern-Duelle mit reinnehmen. Deswegen für alle, die hier vielleicht sogar auf Mainz am Wochenende gehen oder überlegen,
Jorg oder Kane.
Ja, das wäre schwer geworden. Ich mache es euch ein bisschen einfacher. Vandenberg oder Barrero hätte ich mitgebracht.
Okay, also ich hätte, glaube ich, noch keine klare Meinung gehabt, außer dass ich dann vielleicht sogar gegen die Bayern, na klar, fangen sie sich viel, aber einen Innenverteidiger aufzustellen, finde ich oft gar nicht allzu blöd. Nichtsdestotrotz hast du vorhin die Statistik von Barrero genannt, deswegen würde ich Barrero nehmen.
Ich glaube, ich würde es auch einfach nur deswegen machen. Ich glaube, ich hätte sogar, also meine Gedanken waren gerade auf der Außenbahn und ein Musiala, der vielleicht mal da rauskippt. Du wirst so viele Situationen haben, die potenziell irgendwie einen Elfer bedeuten können oder einen ekligen Ballverlust, einen 1 gegen 1, was du blöd verlierst oder. So, das ist halt krasse Gefahr für die Innenverteidiger. Da wäre aber mein erster Adressat tatsächlich Bell, der da ordentlich Gefahr läuft.
Ja, vor allem, wenn du das 17. Sprintduell gegen Coman oder Sané führen musst, dann willst du ihn irgendwann einfach mal ruppen.
Also, das ist, glaube ich, ein Spiel, da hast du einfach keinen Bock drauf als Mainzer Defensivspezialist oder Defensivakteur. Und ich glaube, deswegen würde ich sogar einfach mit Barrero gehen, weil ich sage, im Zweifel hast du da, weniger Minuspunkte oder vielleicht noch ein paar auf der Habenseite.
Ja, und vor allem, das Geile ist ja, für die Leute, die vielleicht den Podcast nicht hören oder die Statistik nicht kennen, und stell dir mal vor, Barrero trifft einfach nur. Die müssen ja nicht mal gewinnen und der macht, weiß ich nicht, 80, 90, 100, 110 Punkte und trifft. Dann kannst du all deinen Freunden und Freundinnen danach sagen, naja, also bei der Statistik der letzten Spiele war das doch klar.
Ja, es ist ein bisschen emotional muss man dann schon auch managen, ne?
Ja.
Macht schon Spaß dann. Sehr gut, dann noch zwei Bayern-Duelle. Rechtsverteidiger-Duell, Leimer oder Masraoui? Wer macht's diese Woche?
Da muss ich mit dem Willen gehen, auch wenn ich keinen der beiden Spieler besitze. Ich würde lieber Masraoui sehen wollen. Ich würde lieber Masraoui sehen wollen.
Einfach.
Ja, und dann denke ich mir halt auch so, diese Dreierkette, die Mainz spielt, das haben wir ja schon öfters mal gesehen, dass die Bayern sowohl unter Tuchel, bei Nagelsmann fand ich es noch krasser, gegen vermeintlich schwache Gegner offensiv so hochfahren. Und da brauchen wir nicht drüber reden, dass Masraoui da definitiv mehr Offensivdrang hat als ein Leimer, der das aber auch immer sehr ordentlich gemacht hat, dass er natürlich dann auch mit Startelf Einsätzen bestätigt bekommen hat.
Ich würde es da aber kurz und knackig machen und würde sagen, so eng wie die aktuell beieinander sind, die beiden für die eine Position hinten rechts, würde für mich einfach wieder dieses Nazio und viel unterwegs Argument im Zweifel greifen. Ja, und deswegen gehst du eher mit Leimer.
Verstehe ich,
yes. Ja, verstehe ich. Aber dann haben wir da weiterhin 50-50, wie vorher auch. Und stellen die letzte Frage. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ein Kimmich wieder fit und einer für 90 Minuten ist. Musiala oder Kimmich gegen Mainz?
Habe ich eine klare Meinung, ich würde um Musiala gehen.
Einfach weil kann komplett durchdrehen.
Kann komplett durchdrehen, geil bei der Nationalmannschaft performt. Hat dann auch noch immer diesen Faktor für mich, ist so, ich kann jetzt gerade zu den Standpunkten nicht einschätzen, wie Mainz agieren wird. Die werden schon auch versuchen zu mauern und einfach Schadensbegrenzung zu betreiben. Und da ist so Musiala einer der Spieler, das hätte ich vorhin bei Leverkusen auch gut sagen können. Es gibt manche Spieler, die kannst du nicht verteidigen. Und du kannst einen Frimpong aus dem Spiel nehmen, du kannst einen Grimaldo aus dem Spiel nehmen, weil die viel über ihr Tempo kommen. Da kannst du sagen, okay, da lassen wir uns was einfallen. So. Bei einem Musiala musst du einfach sagen, schau, wie du es irgendwie hinkriegst. Also das ist bei einem Musiala so, das ist bei einem Wirtz so. Ganz anderer Spielertyp, aber trotzdem auch Boniface. Also verteidige den halt mal. Also ich glaube nicht, dass die Wolfsburger ein Mittel gegen diese Spieler haben an sich. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, verstehe ich.
Ich meine, klar, die können genauso einen guten Tag erwischen, wie es der Abwehrspieler auch tun könnte. Aber wenn Mainz mauert, Vollgas mauert und dann nichts durchkommt, ist Musiala derjenige, der durch drei Spieler durchtanzt und eventuell den Assist dann liefert oder eben das Tor macht.
Ja, sehe ich komplett, gehe ich auch genauso mit. Und
geil.
Ist, glaube ich, auch dann nochmal so das abschließende Wort dafür oder was so ein bisschen unsere Meinung zu dem Spiel wiedergibt, dass da auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gute Punkte auf Bayern-Seite drin sind.
Ja.
So, Köln gegen Gladbach, Derby-Time am Sonntag. In Köln. Könnte auf jeden Fall ein Argument sein. Ist es für dich eins?
Also bei der Leistung diese Saison, ich meine, ich war vorhin bei Union so hart, dann bin ich es jetzt auch. Weil ich bin schon jemand, der diesen Derby-Faktor total sieht. Also dafür bin ich zu viel Fußballfan. Also wenn ich daran nicht glauben würde, bräuchte ich auch nicht mehr ins Stadion gehen. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem immer wieder so Limits, sage ich jetzt mal. Und das ist halt einmal die eigene Leistung und natürlich auch die des Gegners. Und Köln aktuell letzter, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist einfach viel zu wenig diese Saison. Und deswegen glaube ich eher an den Sieg der Gladbacher.
Ja, also geh ich im Grundsätzlichen so mit. Ich glaube halt nur, dass so... Also wenn das jetzt kein Derby wäre, wenn das jetzt einfach, keine Ahnung, sagen wir mal, das wäre Köln gegen Mainz oder so und Mainz wäre jetzt halt in Gladbach-Form und mit Gladbach-Kader unterwegs, in Anführungsstrichen, dann würde ich es wahrscheinlich genauso sehen und würde sagen, ey, Köln einfach zu schlecht im Moment, Mainz zumindest ordentlich, zeigt immer wieder gute Ansätze, die werden das ziehen. Aber ich glaube, so gerade bei einem Baumgart, gerade in so einer prekären Situation, gerade mit einem Kader, wo du aber auch Woche für Woche siehst, dass sie für einen Baumgart durchs Feuer gehen, dass sie unbedingt das Ruder rumreißen wollen, dass halt einfach vieles, ja, zum Teil nicht funktioniert und dann auch einfach, ja, nicht der Punkte würdig ist, die sie holen wollen, so. Ein Stück weit aber auch einfach dann das Spielglück fehlt, wenn du schon in so einer Situation bist und dich in so einem Abwärtsstrudel befindest. Dann ist so alles zusammen, diese ganze Situation halt eigentlich genau das, woraus dann solche Kehrtwenden irgendwie geformt werden, ja, dass du dann halt jetzt so ein Derby gewinnst und da dann halt enormen Auftrieb draus schöpfst und so. Deswegen, ich glaube halt, unabhängig davon, wie die Situation jetzt ist, würdest du es sowieso immer tun, aber jetzt nochmal so ein Stück weit mit dieser Erst-Recht-Mentalität setzt du da halt wirklich alles dran, um das Ding Sonntag zu ziehen und dann wirklich innerhalb von 2 Stunden auch die Stimmung so in und um den Verein, die ja sowieso trotzdem nicht schlecht ist, in Anführungsstrichen, ne? Obwohl es schlecht läuft, sportlich, klar, aber ich finde, man hat jetzt nicht das Gefühl, als ob in Köln da komplett der Kessel brodelt, da hinter verschlossenen Türen. Es wäre was da halt ganz schnell wieder einfach ein Lächeln den Leuten in und um den Verein auf die Lippen zaubern würde, was da ganz, ganz viel helfen würde in der aktuellen Lage. Deswegen glaube ich, dass man halt auch da dann nochmal den extra Zentimeter, sogar mehr als in einem, in Anführungsstrichen, normalen Derby mit Achter gegen Zehnter gehen würde. Und glaube halt vor allem auch, dass auf der anderen Seite Teil der Wahrheit ist, Gladbach hat immer wieder gute Ansätze gezeigt. Ein Neuhaus, ein Player, ein Sonstwer sind im Moment in einer Verfassung, wo man sagt, die können zumindest immer mal an ihre Peak-Performances erinnern, in Anführungsstrichen. Aber es gibt halt auch Spiele, wo du dich wirklich fragst, So, wo waren die letzten 5 Wochen so? Haben die irgendwie, keine Ahnung, mit Mo Idrissou Champions League auf Plaisy gespielt oder so? Also, das, weißt du, was ich meine? Das ist, ja, ja. So, das kann halt auch das Gladbach sein, was da dann halt sang- und klanglos 2-0 in Köln verliert und hinterher fragt sich wieder, wie kann das alles passiert sein?
Woran hat's gelegen?
Woran hat's gelegen? Deswegen glaube ich, dass das Derby unentschieden ausgeht und gebe dann jetzt schon mal rein, mein Ergebnistipp wäre ein 2-2 in Köln.
Finde ich geil. Vor allem, weil man sich, glaube ich, auch immer zu einer Seite hinreißen lässt, weil man ja hier natürlich auch irgendwie ein Statement abgeben möchte und ein Unentschieden-Tipp ja eigentlich nicht so viel Spaß macht.
Ja.
Ich gehe einfach aufgrund der tabellarischen Situation mit den Gladbachern. Ja.
Okay, bedeutet für dich auch Selke gegen Player klare Sache, oder?
Ja. Ja, wäre für mich auf jeden Fall Player, wobei man da auch das wieder in den Kontext setzen muss, dass wir nicht, also diese Saison nicht den Player haben, den wir sonst kennen, in dieser Halbposition mit super viel Spielanteilen und ähnlichem. Das hat er nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass Neuhaus da auch viel übernimmt, gleichzeitig aber auch ein Honorar. Ja. Das sind Spieler, die da die Bälle spielen, die Player sonst alleine übernommen hat. Deswegen dieses Argument von Player mit den vielen Rohpunkten zählt diese Saison gar nicht so. Dafür, dass er dann auch nicht der Knipser ist. Gleichzeitig macht Selke diese Rohpunkte generell nicht und hat sie auch noch nie gemacht und kommt über die Tore. Ja, das ist halt immer so ein bisschen so ein Gamble. Aber ich glaube, wenn beide nicht treffen, hätte ich trotzdem lieber einen Player.
Ja, gehe ich, glaube ich, mit trotz Unentschieden-Ergebnis-Tipp, weil ich glaube, du hast schon absolut recht damit zu sagen, das sind nicht die Rohpunkte von einem 2018-Player so oder 2020, wann auch immer da seine beste Spielzeit war. Ich glaube aber trotzdem, dass du halt mehr Punkte aus dem Spiel machst als einen Selke, so immer noch. Genau, dann zweites Duell hätten wir Chabot gegen Itakura.
Ja, also da, ja, vielleicht kriegt aber Chabot auch mehr zu tun als ein Itakura.
Ich würde es vielleicht sogar davon abhängig machen, wer halt bei Gladbach, ja wobei, ob es jetzt Schwanscherer oder einen Jordan macht, also ich sehe ehrlicherweise auf jeden Fall Player in der Spitze und dann einen der anderen beiden, sind beides Jungs, die auch mal irgendwie durch die Luft angespielt werden können, wo dann Chabot seine Entscheidung, seine Aktion durch die Luft haben wird, ne?
Ja, wird aber auf der anderen Seite Itakura durch den Selke auch haben, aber ich glaube nicht, dass das Köln da so presst und so viel macht, dass Itakura mehr zu tun haben wird als ein Chabot.
Ja, kann gut sein, aber ja, Honorar spielt auch schon viele Flankenbälle. Boah, ich finde es auch extrem schwer. Also du willst mit Chabot gehen, weil einfach
viel zu tun. Ich würde mit Chabot gehen, ja, auch wenn ich das Ergebnis bei den Gladbachern sehe.
Schließe ich mich an, glaube ich. Und dann drittes Duell, und das ist auch ja für mich einfach ein ganz klassisches Startelf-Duell, Reiz oder Kone.
Hatte ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Also Kone ist auf jeden Fall auf meiner Scout-Liste, weil so günstig wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Ja.
Reiz hat das so in Ordnung gemacht, aber hat mir jetzt auch nicht so den Schalter rausgehauen, dass ich jetzt sage, unangefochten. Ich könnte mir einen Kone schon gut vorstellen, um ehrlich zu sein.
Übrigens, vor 2 Stunden, heiße News, Kone verlängert in Gladbach.
Ja. Also der könnte schon so ein Game-Changer sein für die Gladbacher, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde auch Kone sehen. Ich sehe es auch so, dass Reiz es ordentlich gemacht hat. Aber also Reiz ist für mich so, und das hört sich jetzt auch wieder ein Stück weit böse an und ist nicht so gemeint, aber der ist das Paradebeispiel dafür, dass du, ich sag mal, gedeckelte Erwartungen an den Spieler hast. Und wenn er dann halt wirklich mal overperformt, dass da dann halt der Hype direkt ganz groß wird, weil natürlich alle träumen, dass das jetzt der Nächste ist, der irgendwie in ganz jungen Jahren dann eine geile Rolle in Gladbach übernimmt. Das, was Kone vorletztes Jahr war, wo man am Anfang halt erwartet hat, ja okay, das ist ein talentierter Junge, natürlich, hat aber, ich glaube, der kam sogar aus der zweiten französischen Liga, auf dem Niveau in Anführungsstrichen noch wenig bewiesen, der muss erstmal klarkommen, dann hat er 1-2 gute Spiele gemacht, die dann vielleicht auch noch nicht überragend waren damals, aber dann wird der natürlich direkt in den Himmel gelobt, weil die Erwartungshaltung halt einfach, ja, die Messlatte ist halt einfach nicht so hoch. Und ich glaube, bei einem Rocco Reitz, der immer schon als großes Talent so aus dem eigenen Nachwuchs gehandelt wurde, jetzt aber auch, ich glaube, 1 oder sogar 2 Jahre, ein Jahr war er auf jeden Fall in Saint-Truiden in Belgien, so ein bisschen den Schlenker gemacht hat und da nochmal ein Jahr Anlauf genommen hat, da hat man jetzt halt nicht erwartet, dass er dieses Jahr da wirklich so nah an der Startelf so früh sein wird und dann auch noch, Janni hat es 1-2 Mal genannt in den letzten Wochen, dagegen Darmstadt natürlich einen überragenden Assist geliefert hat. So, das war einfach nicht die Erwartungshaltung der Leute. Und wenn dann sowas passiert, dann lebst du natürlich auch so 2-3 Wochen von dieser Berichterstattung, wie du medial eingeschätzt wirst. Ich fand auch, dass im Nachgang jetzt nicht mehr allzu viel kam von Reitz, dass er nicht mehr allzu viele Akzente gesetzt hat, was auch überhaupt nicht schlimm ist und was man ihm auch absolut zugestehen muss, so in dem Stadium. Aber deswegen würde ich da auch einen Cornet wieder vorne sehen, wenn er jetzt vollständig wiederhergestellt ist nach der Länderspielpause.
Ja.
Gut, dann haben wir auch das Derby vom Sonntag und kommen zum Grand Finale. Heidenheim gegen Augsburg.
Ganz kurz noch, was war der Ergebnistipp von dir bei Köln gegen Gladbach?
Ich habe gesagt 2-2 und übrigens da, weil du eben gesagt hast, so ein Ergebnistipp macht ja dann auch immer nicht so viel Spaß und so. Eigentlich hatte ich 1-1 im Kopf und dachte mir, boah, ganz ehrlich, so 2-2 wäre schon richtig geiles Derby. Ja. Daher kam die 2-2, aber ja.
Dann gehe ich mit weniger Hitze und sag 1-0 für Gladbach.
Ach, du hast noch gar keinen genannt. Ich dachte, du hättest am Anfang so... Ja gut, dann ticker ich das hier noch kurz rein. 0-1 und 2-2. Und dann nehmen wir das so mit.
Gut.
Jetzt aber Heidenheim Grand Augsburg.
Final. Jawohl.
Ja. Was sagst du? Hast du was zu sagen dazu?
Ich glaube, das wird mein Unentschieden des Wochenendes.
Ich glaube, Heidenheim macht das, obwohl man natürlich vorsichtig sein muss. Stichpunkt oder Stichwort Trainereffekt in Augsburg.
Mhm.
Hast du irgendeine Meinung, kurz mal eingeworfen, zum neuen Augsburger Trainer? Mir ist der Name tatsächlich schon wieder entfallen gerade. Ist auf jeden Fall jemand, den ich noch so gar nicht auf dem Radar hatte. Yes oder Jess Torup?
Ja. Muss ja, ich dir ehrlich sagen, habe ich auch keine Meinung zu, weil ich auch einfach zu wenig Background habe.
Ja.
Ich finde, Heidenheim hatte viele Spiele, wo sie echt schwer in Ordnung gespielt haben. Und ja. Augsburg ist so eine Mannschaft. Also auch dieses Jahr wieder, ich erkenne so keinen klaren Plan, weißt du? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, das ist so, also nicht das Spiel selber, sondern so die taktischen Voraussetzungen sind so statisch, weißt du? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wenn du bei FIFA ein Spiel anschmeißt und einfach so gar nichts änderst, so alles auf Werkseinstellungen so gefühlt.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, du hast eine gefährliche Flügelzange. Es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, wir haben vorne einen Brecher drin und einen schnellen Spieler. Wir haben nicht einen super spielgestaltenden Zehner. Oder so ein bisschen so 11 Mann auf dem Platz und dann schauen wir mal. So, das ist das personifizierte, geht's raus und spielt's Fußball.
Ja, wirklich. Das ist das Personifizierte. Du hast einen Coach in der Kreisliga, der einfach auf menschlicher Ebene schwer in Ordnung ist, aber halt einfach nicht der ist, der dir irgendeine Spielidee vorgibt, sondern einfach sagt, ey Jungs, wir haben hier zwei geile Zocker, so Standards nimmst du dir und alles andere da vorne auf unseren Markus mit 1,96 und dann mal gucken, was passiert. So. Ja.
Genau.
Und deswegen, Werkseinstellung heißt natürlich auch Schwierigkeit Halbprofi dann, ne?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, deswegen ist es mit dem neuen Trainer natürlich auch schwer einzuschätzen, ob der da wirklich grundlegend was verändert oder eben nicht.
Vor allem so schnell.
Genau, das ist natürlich schwer abzuschätzen. Das ist dann natürlich auch die Personalfrage, wer spielt, wer nicht. Da haben wir es so oft erlebt, dass selbst nach ein paar Spieltagen neue Trainer, also wenn es einen neuen Trainer nach so wenigen Spieltagen gab, dass sie da auch wirklich harte Entscheidungen treffen und auf einmal sagen, Spieler XY, das ist jetzt unser neuer Schlüsselspieler so ungefähr. Deswegen kann ich da zum Trainer nicht genug sagen. Ich verstehe deinen Punkt auch, dass du vielleicht da sogar mit Heidenheim gehst. Aber ja, ich glaube, das wird beidseitig ein zähes Ding.
Gut, du sagst unentschieden. Dann stelle ich mir das erste Duell sehr schwer vor. Patrick Mainka oder Jeffrey Joveleu?
Ja, wobei ich da sagen muss, dass mir Mainka eigentlich gut gefallen hat. Und ist jetzt natürlich, man muss das dann natürlich auch mal da in die Relation setzen, dass man jetzt sagt, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel er wert ist aktuell.
Ich glaube so 10, 11 Millionen dürfte er wert sein.
Genau, 9,6 aktuell.
Ja, okay.
Das sind dann natürlich auch trotzdem die Spieler, bei denen du nicht erwarten darfst, dass der halt dir einen Punkteschnitt von 150 holt, logischerweise. Aber da sind, glaube ich, schon zwei grüne Balken dabei gewesen. Und ich finde das solide. Und bei Joveleu ist auch so ein bisschen dieses Ding, ich verstehe seine Mission noch nicht so ganz. Er ist nicht der, der hinten alleinig alles abräumt. Er ist aber auch nicht alleinig der irgendwie einen Spielaufbau macht oder ähnliches. Es ist so ein bisschen so eine Koexistenz einfach und das spiegelt sich auch in den Punkten wieder. Es klingt jetzt alles so böse, sondern es ist aber, es ist aus Kickbase-Sicht, glaube ich, einfach nur wichtig, schwierig. Dass man dann so, ja, oder auch schwierig und auch gleichzeitig wichtig, dass man dann halt irgendwie vielleicht dann so klar drüber redet. Deswegen ja. Würde ich in dem Duell sogar mit Mainka gehen.
Ja, fühle ich. Ich glaube, bei Rovoleo ist auch die Wahrnehmung einfach so ein bisschen dem geschuldet, dass er ja Anfang der Saison, dass da ja ganz klar kommuniziert wurde, er kriegt keinen neuen Vertrag mehr, dann hat er irgendwie gar keine Rolle gespielt, war auch noch verletzt, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen dann ein paar Wochen raus und ist jetzt auch irgendwie erst so seit 2-3 Spieltagen echt wieder ja, unangefochten oder beziehungsweise zumindest sehr, sehr nah an der Startelf gewesen. Ich finde in dem Duell aber auch vor allem ausschlaggebend, unabhängig davon, dass ich wahrscheinlich zu Heidenheim tendiere, dass Mainka halt glasklar gesetzt ist und dass man bei Augsburg, also zumindest mit unserem Kenntnisstand, jetzt nicht weiß, spielen die Dreierkette, spielen die Viererkette, was ist die Spielidee des Trainers? Ist der in einem Pfeife auf jeden Fall gesetzt? Bei einer Viererkette wäre dann schon wieder die Frage, Udukai oder Rovoleo? Also so einfach dieser Unsicherheitsfaktor würde hier mir auf jeden Fall eher Mainka schmackhaft machen.
Ja.
Zweites Duell, und also das sehe ich extrem deutlich, und du kannst dir vorstellen, in welche Richtung, Beste oder Demirovic?
Also wenn man sich die Scorer anschaut, auch wie sie auf den Spieltagen verteilt wurden, könnte man mit Demirovic gehen. Ich persönlich würde mit Beste gehen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Demirovic auch jemand, der für mich, der gar nicht mal irgendwie so sehr weit weg von seinen Expected Goals oder so ist. Also der hat schon die Chancen, aber auch darüber habe ich mit Janni letzte Woche, ich meine im Podcast gesprochen oder im Stream, dass wir gesagt haben, so der hat jetzt schon 3-4 Tore dabei, wo wirklich so Abschluss vom Mitspieler und irgendwie mit dem Oberschenkel noch reingemurmelt das Ding und letzten Spieltag irgendwie abgeblockter Schuss, liegt ihm dann wieder von Füßen aus der Drehung irgendwie kurz Ecke. Natürlich sind das alles Qualitäten eines Stürmers und natürlich ist das genau das, für das er so wichtig im Moment ist in Augsburg, und wir haben auch schon drüber geredet, dass ihm so diese Kapitänsbinde einen extremen Push nochmal gegeben hat dieses Jahr. Also wichtiger waren in Demirovic noch nie in der Bundesliga für eins seiner Teams. Trotzdem auf der anderen Seite Beste mit den Standards, auch mit dem, was er aus dem Spiel liefert. Und tendenziell ist das dieses Jahr noch gar nicht allzu viel, was er aus dem Spiel geliefert hat an ich sag mal, Torschussvorlagen, wirklich direkten Assists und so weiter. Sehe ich in gerade solchen Spielen dann sogar noch Luft nach oben, deswegen würde ich auch mit Beste gehen. Und dann, da freue ich mich eigentlich schon die ganze Podcast-Episode drauf und habe mir wirklich einen Kullerkeks gefreut, als ich im Vorfeld so ein bisschen über die Duelle nachgedacht habe und habe jetzt schon vor meinem geistigen Auge, Janni, dein Lächeln, wenn du dir vielleicht so auf dem Rückweg aus dem Urlaub die Episode anhörst, jetzt schwer gelangweilt, schon nur noch mit einem Ohr zuhörst, aber jetzt auf einmal wieder wie gefesselt bist, weil dein Name gefallen ist. Letztes Duell des Tages, Föhrenbach oder Rex Bitschei?
Boah, ich glaube, da müssen wir aus der Statistiktradition müssen wir Föhrenbach sagen.
Ja, wäre auch mein Take hier. Ich habe es ehrlicherweise auch nur reingenommen, damit sich Janni nochmal den Kopf zermartern kann über das Duell. Ich sage Punkte-Prediction. Also, wir können jetzt erstmal zu den Ergebnistipps kommen. Ich sage, das wird ein 2-1 für Heidenheim zu Hause.
Du? Ich muss ja jetzt mit dem Unentschieden gehen. Auch wenn ich gerade, obwohl ich gerade Augsburg ziemlich durch den Fleischwolf gezogen habe.
Und 2-2 ist geiler als 1-1, ne?
Ja, aber ich nehme 1-1.
Nimmst du 1-1, okay.
2-2 ist der geilere Tipp, aber ich glaube, es wird zäh beidseitig, deswegen gehe ich mit einem 1-1.
Ja, und dann einfach nur spaßeshalber gebe ich noch die Prognose rein. Bei einem 2-1, Föhrenbach 83 Punkte, Rex Bitschei 21. So, also okay. Am Ende des Tages auch eigentlich egal, wen ihr nehmt.
Ja.
Gut, damit haben wir unsere neun Partien für kommenden Spieltag besprochen. Es ist deutlich länger geworden, als wir uns das ausgemalt haben. Ich hoffe, dass es trotzdem gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch so dieses, Janni hat ja so ein bisschen das Duell-Ding hier im Podcast gepusht die letzten Wochen, gibt einem schon, glaube ich, so ein bisschen was. Und wir hoffen, vielleicht auch das ein oder andere von euren Duellen erwischt zu haben. Oder gerade Richtung Challenges und Championship und so, ist das natürlich immer noch mal ein bisschen mehr Mehrwert in Anführungsstrichen. Gerade wenn ihr teaminterne Duelle besprechen, wo wir sagen, oder wo ihr sagt, das sind eure favorisierten Teams, da wollt ihr irgendwen picken. Und wir sprechen genau über die vielleicht so im engeren Kreis sind. Hoffen wir, dass einiges für euch dabei war. Und Thema Challenges, wenn wir jetzt schon dabei sind, haben wir euch auch noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Und zwar geht es um die Trader-Challenge am kommenden 8. Spieltag. Ihr habt drei Spieler unter 23 Jahren ausschließlich zur Auswahl, die ihr aufstellen könnt. Habt schmale 125 Millionen Euro Budget. Also da müsst ihr wirklich ein Trading-Auge, ein Scouting-Auge beweisen. und mal so ein bisschen filtern und vielleicht auch mit ein bisschen Auge auf die Matchups, die wir gerade besprochen haben, auf dem Schirm haben, ey, einen Boniface, einen Wirtz, einen Simmons, die alle eben genannt wurden, sind natürlich Spieler, die irgendwie ganz vorne wegmarschieren, die euch aber auch kurz mal so ein Drittel eures Budgets abknapsen würden. Wenn wir jetzt mal gerade bei den Großen bleiben, Titi, ne, hier Leverkusen, Boniface, Wirtz, Leipzig mit Simmons, was sind so Personalien, vielleicht sind es eben schon gefallen, vielleicht nicht, die du dann fürs Wochenende mitnehmen würdest?
Ja, also ich meine, wir hatten jetzt schon ein paar erwähnt. Ich glaube, dass Leverkusener sich immer lohnen. Und da haben wir natürlich jemanden, den wir vorhin angesprochen haben, mit einem Teller wäre jemand, den man da noch in die Diskussion reinwerfen kann. Würde ein Adli noch mitzählen mit 23?
Ja.
Ja, Adli, so, da würde ich auch mal gucken, wie es dann so, ja, im Laufe der Woche sich so, ja, entwickelt, aber auch natürlich ein Šeško, über den wir schon geredet haben, das wäre natürlich nochmal Personalien, auf die man vielleicht ein bisschen Bock hat. Vielleicht aber auch ein Tell.
Vielleicht auch ein Tell, auch ein Gamble, aber Tell auch schon echt teuer, ne? Also der ist mittlerweile bei über 20 Millionen, das ist schon hart.
Ist der schon so weit?
Ja, der ist über 20 Millionen.
Nee, dann doch nicht.
Dann doch nicht, aber, also, jetzt mal blöd gesagt, wenn du in so einer Challenge vielleicht einen Tell von der Bank mit 160 Punkten samt Tor mitnimmst oder der vielleicht sogar startet, also dann nehme ich aber die 20 Mio gerne in Kauf.
Ja, das auf jeden Fall, klar.
Naja, auf jeden Fall, wäre ein dicker Gamble der Tell, vielleicht zahlt sich für euch aus und vielleicht ist der Gewinner am Ende des Tages, der Erstplatzierte, ein Tellbesitzer in der Challenge. Der dürfte sich dann freuen über Tickets für eine Scouting-Session mit den Bundesliga-Scouts von Bayer 04 Leverkusen. Es gibt weitere Tickets zu gewinnen, weitere Trikots. Es gibt alles Mögliche an geilen Gewinnen, wirklich. Schaut gerne einfach mal rein. Link zu der Challenge darüber hinaus. Weitere Links natürlich immer in unseren Shownotes zu finden. Und ich glaube, damit haben wir es dann für heute, Titi.
Wunderbar. Wahnsinn.
Geil. Ja, es ist sehr ausufernd geworden. Es hat auf jeden Fall enorm Spaß gemacht, mal wieder mit dir hier zu sitzen. Mal sehen, wann sich die Situation wieder ergibt in der Zukunft. Aber ich glaube, euch da draußen wird es auch gefreut haben, die Engelsstimme hier nicht zu meiner Rechten, nicht zu meiner Linken, sondern nur durchs Mikro auch mal wieder gehört zu haben. Und ansonsten, ja, danke dir, Titi. Danke an euch da draußen, die Woche für Woche hier unseren Podcast pumpen. Wir haben heute natürlich keinen MVP-Tipper im Schlepptau, haben nicht das gewohnte Outro und können euch deswegen nur viel, viel Spaß und viel Erfolg für den kommenden Spieltag wünschen. Danke, Titi.
Ich sage danke, wünsche euch natürlich selbiges. Es hat mich sehr gefreut. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, euch mal wieder zu hören. Das ist ja genau umgekehrt. das war traumhaft. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Es hat mir auch immer Spaß gemacht. Sende ganz, ganz liebe Grüße. Und ich glaube, 1/3 Stunden sind eigentlich auch mal ein adäquates Lebenszeichen meinerseits. Deswegen eine wunderbare Woche, geiler Spieltag, einen geilen Spieltag und bis bald.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.